Und jetzt würde ich gerne an die Verwaltung übergeben zur Präsentation der Vorschläge. Und ja, lieber Kai.
Ich habe selber einen Vorschlag eingereicht.
Ich weiß. Und
würde mich dann dementsprechend jetzt als befangen erklären. Also.
Naja, also ich weiß nicht, ob das ein Fall der Befangenheit ist, denn du hast ja dadurch keinen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil. Gibt es da gegenteilige Auffassung?
Denn also das Gleiche trifft auf mich auch zu.
Ja, also wenn Sie dadurch durch den Inhalt des Vorschlags einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil hätten, nach dem Motto, vor meinem Grundstück passiert jetzt was ganz Tolles, dann würde ich das als problematisch ansehen. Da das aber ein Vorschlag jeweils für die Allgemeinheit ist, sehe ich da kein Problem. Oder sieht das jemand anders? Dann bitte ich jetzt um Vorstellung.
Ja, einen recht schönen guten Abend. Von mir auch die herzlichsten Glückwünsche zur Wahl auf eine gute Zusammenarbeit hier im Ausschuss. Ich bin Jens Mörsel, zuständig für das Bürgerbudget im Rathaus und habe Ihnen heute die 41 Vorschläge für das Bürgerbudget 2025 mitgebracht. Ich habe Ihnen auch schon mal ausgeteilt für jeden hier in kompakter Form die Satzung. Am Ende ist es ja so, dass wir uns am Paragraph 5 sozusagen halten, wo die Gültigkeit der zur Abstimmung stehenden Vorschläge sozusagen geregelt wird und wir dann gemeinsam schauen, inwieweit die Stellungnahmen der Verwaltung dann am Ende auch zur formalen Zulassung kommen. Wir haben insgesamt sind 5 Einreicher hier vor Ort. Es hat im Prinzip keiner ein aktives oder einer hat ein aktives Rederecht schon vorher sozusagen mir angekündigt. Alle anderen würden dann auf Nachfragen für Sie zur Verfügung stehen. Ich würde sozusagen pro forma auch gerne gleich das Rederecht dann beantragen für diese Person, wenn es dann so sein sollte, dass die sprechen wollen zu ihrem Vorschlag beziehungsweise es Nachfragen gibt. Genau. Und auf die Fragen von Herrn Sanne, wir haben ja sozusagen auch immer als festen Bestandteil noch so eine Auswertung und ich denke, da würden wir dann im September oder Oktober nochmal drauf eingehen, auf den Prozess des Bürgerbudgets 25 als Auswertung. So, wir beginnen mit dem Vorschlag 1. Wir haben es immer so gehandhabt, dass wir so ein bisschen durch die Vorschläge schnell durchgegangen sind. Wenn es im Prinzip unstrittig war, sind wir dann weitergesprungen. Wir werden gucken, ob wir es jetzt genauso, wir werden erstmal so anfangen und dann werden wir sehen, wie wir uns durchhangeln. Ich denke, bei 41 Vorschlägen, wir hatten ja auch schon bei Weitem mal mehr, können wir gerne so verfahren, denke ich.
Ich würde Sie bitten, dass wir dann nach Aufruf des jeweiligen Vorschlags, sofern es eine Ja-Bewertung gibt, ja. Jeweils kurz innehalten, damit sich die Stadtverordneten Gelegenheit haben, Stellung zu nehmen.
Ja.
Und das gilt natürlich auch insbesondere für die Nein-Bewertungen, denn dort kann es ja gegebenenfalls nochmal Diskussionen geben, ob die Einschätzung der Verwaltung an der Stelle richtig ist.
Genau. Ich denke, wir finden einen guten gangbaren Weg.
Gut.
Also, wir gehen mit der Nummer 1, wo es um den Ausbau der Nachwuchsarena im Friesenstadion geht. Die Stellungnahme der Verwaltung sagt im Prinzip, dass hier darauf geachtet werden soll, wenn in Eigenregie dort Arbeiten durchgeführt werden sollen, dass sie sozusagen allen technischen Standards und so weiter entsprechen. Grundsätzlich möglich. Der Vorschlag 2 sind die Querparktaschen am Stadtpark. Hier gibt es aus 2 Ämtern sozusagen eine Stellungnahme. Einmal geht es darum, dass die Mindestdurchfahrtsbreite nicht mehr gewährleistet ist für die Versorgungsfahrzeuge und auch bei Weitem die Kosten von 15.000 Euro überschritten werden würden, dementsprechend hier nicht zugelassen.
Herr Wendel. Nur einmal und beispielhaft an dieser Stelle. Wir haben, als wir das Bürgerbudget eingeführt haben, vor vielen Jahren gesagt, dass dies nebenbei auch ein Abfragen ist von Themen der Bürgerinnen und Bürger, über die wir uns, wenn es gegebenenfalls auch nicht über das Bürgerbudget abzuwickeln ist, trotz alledem Gedanken machen wollten. Gerade die Situation des Parkens in der Straße am Stadtpark ist ein großes Problem. Wir haben das auch schon mehrfach im Bürgerbudget gehabt. Ich will einfach das sozusagen als Anstoß geben, zu sagen, mit der Sache, dass das hier im Nein ist, kann ich umgehen. Wichtig wäre aber, glaube ich, dass die Verwaltung das grundsätzliche Problem einmal hernimmt und überlegt, ob es einen Lösungsvorschlag gibt, was ein besseres Parken in der Straße am Stadtpark, insbesondere zu dem Dienstleistungs- und Ärztehaus, was ja dort auf der Ecke ist, möglich macht.
Ich denke mal, das nimmt die Stadtverwaltung auch so mit. Vielleicht im Stadtentwicklungsausschuss besser aufgehoben. Frau Beermann.
Also ich stimme Stefan Wende an der Stelle zu, möchte aber auch zu bedenken geben, dass ich auch weiß, dass Bürger und Bürgerinnen bestimmte Dinge, die gerade im Zustand von Gehwegen, Radwegen und auch Straßen gar nicht beim Bürgerbudget einreichen, obwohl sie sehr misslich und zum Teil gefährlich sind, weil sie genau wissen, dass es einfach da nicht reingehört. Und dass es einfach die Kosten von 15.000 Euro bei weitem übersteigt. Also das sollten wir auf keinen Fall wiederum zum alleinigen Kriterium dessen machen, wo Handlungsbedarf in der Stadt ist.
Danke. Herr Mörsner, bitte.
Vorschlag 3, die Hegelstraße mit Fahrradstreifen markieren. Hier gab es auch tatsächlich schon eine Stellungnahme oder die Anfrage beim Straßenverkehrsamt. Es ist hier sozusagen die Fahrbahnbreite nicht gegeben und das würde dementsprechend auch gar nicht zugelassen werden vom zuständigen Straßenverkehrsamt. Dementsprechend kann dieser Vorschlag nicht zugelassen werden. Hier haben wir jetzt die Nummer 4, Mülleimer am Spreeufer, die Ja-Nein. Das Ja-Nein, ich hatte es bei einem anderen Vorschlag ein bisschen besser nochmal aufgeteilt. Im Prinzip müsste es heißen, ja, nur der erste Teil, Aufstellung von Papierkörben. Der zweite Absatz, wo es darum geht, die quasi im Wald die Papierkörbe anzubringen, das wäre dann der Nein. Da steht auch dahinter genau nicht zulässig, in Klammern nochmal. Also ja, und hier, wie es ja auch steht, experimentell im Spreeuferpark möglich. Das würde ich noch ergänzen, weil es... Das sind sozusagen die Dinge, ich bin im Bürgerbudget immer, auch mit meinen Kollegen, wenn ich immer in der Kommunikation... Die sagen mir halt, die haben mit schlechte Erfahrungen gemacht, das über die Jahre hat es nicht gut funktioniert, wo ich immer sage, ja gut, das ist fürs Bürgerbudget dann sozusagen zweitrangig, wenn es gewünscht ist, deswegen ist es so hier formuliert, dann stellen wir nochmal 10 hin, mal gucken, wie es funktioniert.
Ja, Frage in die Runde, bei dieser Vorlage sollen wir die auch so geteilt, wie jetzt von der Verwaltung vorgeschlagen, zulassen, sprich wollen wir dann einfach den zweiten Teil weglassen bei der Veröffentlichung oder sollen wir dazu nochmal mit der einreichenden Person, Frau Thiele, Rücksprache halten? Ich weiß nicht, ist Frau Thiele hier vor Ort?
Nein.
Was meinen Sie, Herr Aulich?
Es macht eigentlich Sinn, erstmal mit ihr zu sprechen darüber. Wir können ja nicht im Namen von ihr irgendwas ändern. Also das würde keinen Sinn machen. Grundsätzlich wären wir dafür, wie gesagt, wenn der zweite Teil wegkommt. Aber diese Rücksprache mit Frau Thiele sollte vorher erst getroffen werden. Ist denn da schon irgendwas gekommen von Ihrer Seite?
Ich hatte ja gerade vorgeschlagen, wie ich bei anderen das teilweise auch gemacht habe, wenn es so ein bisschen, ich sag mal, ist ja auch teilweise wohlwollend, wie mit den Vorschlägen umgegangen wird. Wir haben dann später noch mal eins, wo es um die Dachsanierung geht, des Tierschutzvereins am Flugplatz draußen, wo es heißt, ja, Reparatur, Solaranlage, nein. Deswegen habe ich ja vorgeschlagen, hier zu schreiben, ja, jedoch nur Aufstellung von Abfallbehältern am Spreeuferpark. So, ich würde den Vorschlag im Prinzip auch ungern verändern, tatsächlich.
Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass der zweite Teil dem Ordnungsamt steht und nicht uns hier, Bürgerbudget. Da haben die drum zu kümmern.
Gut, Herr Fischer.
Also Wir könnten doch trotzdem als Ausschuss das erstmal insofern abstimmen, wie durch Herrn Mörsel vorgeschlagen. Und dann könnte man es noch der einbringenden Person mitteilen.
Ja.
Und die kann ja reagieren und sagen, nee, dann zieht sie ihn komplett zurück. Oder sie nimmt das so, wie wir es als zulässig empfinden. Und dann ist auf beiden Seiten gedient an der Stelle.
Guter Vorschlag. Ja. Wenn kein Widerspruch ist, wollen wir so verfahren.
Ja, genau. Den Einreichern ist auch dieses Exemplar in der Form auch so, genauso persönlich sozusagen zugegangen. Wie gesagt, diese Ergänzung unten und vielleicht noch, weil ich eigentlich dagegen bin, wie gesagt, diese Vorschläge großartig zu ergänzen oder irgendwas wegzulassen, könnte man ja sagen, man graut diesen Bereich vielleicht in einem Hellgrau oder einem Grau unten nochmal explizit schreiben, ja, nur der Teil, und dann ist es, glaube ich, klar für alle.
Gut.
Genau, dann haben wir eine ganze Reihe von Verkehrsspiegeln. Hier geht es Brieseneicke Seeloa, ist möglich, kostet 1.000 Euro, ist zugelassen.
Herr Fischer?
Nur kurz redaktionell, ich bin ja sonst eigentlich keiner drauf, aber im Vorschlag selbst oben steht Briesenstraße, vielleicht müsste man auch noch Briesener vielleicht draus machen nochmal, zumindest für den...
Das ist richtig, ja.
Und steht es ja richtig?
Ja. Dann haben wir einmal den Verkehrsspiegel Rauner Kirchweg, Ecke Rauner Kirchweg 2 bis 3. Analog möglich zugelassen. Dann geht es weiter mit dem Verkehrsspiegel am Stadtpark Ecke Karl-Marx-Straße. Hier auch wieder so eine Ergänzung quasi aus dem Fachamt. Ja, Grund, klar kann man machen, aber hier wird schon darauf hingewiesen, dass der Standort... dass mit dem Standort schwierig werden kann, Verblendung und Verschattung an der Stelle. Aber grundsätzlich kann man erstmal aufstellen. Dann haben wir die Nummer 8, die feste Tischtennisplatte am Spreeufer nahe der Bullenwiese. Hier sehen Sie sozusagen, wie ich dann verfahre, wenn es so ein bisschen Abweichungen gibt oder in Anführungsstrichen Einschränkungen. Sie sehen hier in der Begründung der Stadtplanung, es liegt sozusagen ein Grünordnungsplan über dem Spreeufer. Man muss dann tatsächlich ganz genau schauen, wo man solche festen Bebauungen dort anbringen kann. Also soll heißen, ja, ein geeigneter Standort muss gefunden werden, eventuell ein Stückchen weiter weg von der Bullenwiese, aber vielleicht doch in Spreenähe.
Da hätte ich eine Nachfrage, und zwar haben wir ja zum Beispiel im Bereich dieses Spreeuferparks auch diese Liegen aus Beton. Das ist ja letztlich auch so eine Art Bauwerk, was dort angebracht ist, und ich vermute mal, eine Tischtennisplatte, wenn man sie auf Rasen stellt, nimmt weniger Fläche ein als diese Dinger, weil die Stützen ja wahrscheinlich dann nicht so groß sind wie diese Liegen. Also ist halt eine Frage, die man ja mal so aufwerfen kann. Ne?
Ja, inwieweit, zu welchem Zeitpunkt die dort mitgeplant worden sind oder vielleicht dieser Grünordnungsplan erst zum späteren Zeitpunkt drübergelegt worden, kann ich denn im Detail jetzt auch nicht sagen. Zumindest ist es die Auskunft, die ich jetzt bekommen habe. Ich will auch damit sagen, es wird natürlich versucht, hier einen Weg zu finden, dass man dem Wunsch ja doch irgendwie schon nachkommen kann. Wie gesagt, ob es denn an dem expliziten Wunsch Standort ist oder vielleicht 100 Meter rechts oder links davon.
Okay. Ne?
Ist deswegen so ein bisschen lösungsorientierter Ansatz, dass man sagt, nee, geht nicht, weil da liegt ein Grünordnungsplan drüber. Nee, wenn wir einen eigenen Standort finden, dann kriegen wir es sicherlich hin.
Ist ja auch so, ich meine, wer Tischtennis spielen kann, kann wahrscheinlich auch 100 Meter laufen.
Dann haben wir den Wasserspielplatz. Ist ja im Bürgerbudget auch immer sehr beliebt, die Thema Spielplätze. Grundsätzlich ist es zu sagen, ganze Spielplätze können ohnehin mit 15.000 Euro nicht realisiert werden, so wie es auch geschrieben ist, wenn dann überhaupt einzelne Spielgeräte oder Ergänzungen von bestehenden Spielplätzen. Das Problem bei den Wasserspielplätzen oder beziehungsweise Spielplätzen, die irgendwie mit Wasser und Handpumpen und Matschtischen und so weiter zu tun haben,
ist natürlich nochmal höhere Herstellungskosten ohnehin durch diese Pumpenanlagen, die dann wiederum die Wartung, Beprobung, gerade im öffentlichen Raum, wo unser Spielplatzwart auch gerade sagt, ist kaum handelbar. Da gibt es neue Verordnungen. Es muss auch Trinkwasser sein, Trinkwasserqualität, Trinkwasseranschluss, der quasi da sein muss. Genau. Aber hier in dem Fall ist es im Prinzip der Kostenfaktor. Und auch, wenn man sich auf ein Spielgerät beschränken würde, auf ein kleines, die Folgekosten tatsächlich auch für 3 Jahre mit dieser Beprobung und so weiter, dass man mit diesen 15.000 Euro hier nicht hinkommt. Dann haben wir die Solarbänke aus der Juri Gagarin-Schule, wo unsere Kinder- und Jugendbeauftragte war. Danach kam der Vorschlag, war mir auch neu, aber grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Aber auch hier steht hier in der Stellungnahme auch nochmal drin, ist der entsprechende Standort nochmal explizit mit den Einreichern auszuwählen. Dann haben wir die Nummer 11. Ich glaube, da war Herr Sanne, hatten Sie von der Nummer 11? Genau, also hier geht es um diesen Calisthenics-Park, also wo man mit dem Eigengewicht übt. Hier sind wir bei den 15.000 Euro, die zur Verfügung stehen, auch tatsächlich nur bei einer Minimalvariante, also nicht so, wie der Einreicher hier mal dieses Bild geschickt hat. Man muss halt immer noch dazu bedenken, Einbau, Fallschutz und so weiter, TÜV-Abnahmen, und dann könnten wir hier ein Modul, eine Minimalvariante im Rahmen des Bürgerbudgets aufstellen.
Ich hätte eine Nachfrage. Lilly Braun und Charlotte Finske.
In der Ketschnower Feldmark, der Grünzug an der Ketschnower Feldmark.
Alles klar.
Mich würde er. Sie hatten ja explizit gefragt, ich denke mal.
Und zwar gibt es eine öffentliche Ausschreibung, Ketschendorfer Feldmarkt, Bauleistungen, mit der Vergabenummer VOB 12/2024. Und ich meine, das müsste genau der Grünzug betreffen. Die ist auch Punkt des nicht öffentlichen Teils des Hauptausschusses in der nächsten Woche, die Vergabe. Daher bin ich der Meinung, dass das ein anderer Standort sein müsste, weil das ist ja schon alles verplant. Also bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber ich möchte den Hinweis geben, dass den Standort nochmal zu prüfen, ob das da wirklich möglich ist, weil es schon eine öffentliche Ausschreibung für Bauleistungen für diesen Bereich, meine ich. Es ist in der Ausschreibung nicht so genau definiert, da steht nur Ketschendorfer Feldmark, aber meines Wissens müsste diese Ausschreibung diesen Grünzug betreffen. Ansonsten würde mir kein anderer Bereich einfallen, wo diese Bauleistungen ausgeführt werden könnten.
Vielen Dank für den Hinweis.
Herr Fischer, bitte.
Im Vorschlag steht ja ein möglicher Standort. Ne? Also dementsprechend lässt das ja dann auch offen, noch einen anderen zu finden. Also,
ja.
Ne, der Vorschlag-Einreicher gibt ja nicht den Standort fest vor.
In dem Fall ist es tatsächlich so, dass der Vorschlag so aussah, Überschrift und Calisthenics-Park zur freien Verfügung. Ich hatte auf Nachfrage dann nochmal herauskitzeln wollen, ob es denn sozusagen einen Standort gibt, einen favorisierten Standort. Und das war sozusagen, so wie es hier steht, der Einreicher sagt, er könnte sich das vorschlagen. Aus dem Fachamt im Prinzip kam jetzt ja zu dem Standort erstmal explizit kein Hinweis, aber es nehmen wir auf jeden Fall mit, dass sich das dann irgendwie nicht, dass es sich nicht entgegensteht am Ende, denn das ist ja bis dahin geklärt, wenn es in die Umsetzung kommen sollte. Und da kann man immer noch einen eigenen Standort finden.
Stefan Wende.
Also wenn das sowieso eher auf Nachfragen noch ein nachgeschobener Vorschlag
ist,
würde ich den Satz entweder ganz rausnehmen oder maximal das Gebiet Ketschendorfer Feldmark schreiben, das ist groß genug und dann ist man da sozusagen immer noch offen, weil gemein wäre natürlich auch, wenn andere Leute, so wie Herr Sané, jetzt irgendwie sagen, nee, da stimme ich nicht dafür, weil ich ja weiß, dass dieser Standort total blöd ist, da wird ja gerade hervorragend ein Grünzug entwickelt und ganz viel Geld ausgegeben. Also wenn das der Grund ist, der zum Nein sagen einlädt, wäre das gemein dem Einreicher gegenüber.
Okay.
Ich würde den Satz dann rausnehmen.
Ich werde mal Rücksprache halten und sozusagen mal so ein bisschen hier die Stimmung aus dem Ausschuss mal wiedergeben, ob er dann sagt, gut, genau, es war tatsächlich so, weil es war mir erst ein bisschen wenig und dann probiert man ein bisschen nachzufragen, wie, was, wo, wer und das ein bisschen Substanz bekommt, ist ja, weil es ja eigentlich auch zum Prüfen teilweise notwendig ist. Aber ich nehme gerne nochmal Kontakt auf.
Ich möchte an der Stelle nochmal die Beteiligten der Einreichenden für das Bürgerbudget gern auffordern, auch sich zu melden, wenn Ihr Vorschlag dran ist. Ich weiß ja nun nicht, welchen Vorschlag Sie eingereicht haben, aber wenn Sie noch ein Wort sagen wollen, einfach kurz zwischengrätschen und sagen, hallo, ich habe den Vorschlag eingereicht, würde dazu gerne was sagen wollen. Ja? Danke.
Und dann haben wir die Nummer 12, die Temposchwellen oder Slipping Policemen. Hier sehen Sie auch wieder so eine klassische Stellungnahme sozusagen aus den Fachämtern. Was hier interessant ist und anzumerken ist, dass die Puschkinstraße hier zum Beispiel als Ausweichstrecke für die Feuerwehr und für den Rettungsdienst genutzt wird, um in den Bereich Lange Straße Paul-Forst-Ring zu kommen. Das steht natürlich nirgendwo in dem Sinne festgeschrieben oder ist nirgendwie fix, aber es ist halt bekannt. Am Ende aber trotzdem sind beide Stellungnahmen so, dass man am Ende nicht sagen kann, es ist nicht möglich. Also grundsätzlich kann man die gerne da anbringen. Dementsprechend ist der Vorschlag auch zugelassen. Aber trotzdem die Hinweise, wenn die Ausbebelstraße dann irgendwie dicht sein sollte und dann wird die Feuerwehr wahrscheinlich eher nicht diesen Weg mehr nehmen. Das ist einfach nur als Hinweis, hält niemand davon ab, die nicht zuzulassen, aber ist auch manchmal so interessant, auch für mich denn, was sozusagen hier für Stellungnahmen kommen.
Herr Wende dazu.
Also ich finde ja, an unterschiedlichen Stellen des Lebens merkt man immer, dass man bestimmte Sachen vielleicht denken sollte, aber A, nicht aussprechen oder B, nicht schreiben. Ich würde dringend darum bitten, dass in der Stellungnahme oder empfehlen, dass in der Stellungnahme des Amtes 21 der letzte Satz rausgenommen wird, weil egal wie, kommt hier nur rüber. Also wenn du das Ding haben willst, dann aber vor deine Tür, damit der Krach dich dann betrifft. Das ist, glaube ich, nicht anständig mit Bürgerinnen und Bürgern, die zumindest, unterstelle ich mal, mit gutem Gewissen erstmal eine ordentliche Idee aus ihrer Sicht vorschlagen wollen.
Herr Fischer dazu?
Die Antwort fetzt doch an der Stelle. Also
ja.
Derjenige, der sozusagen der Verursacher dann des Ganzen ist, der freut sich möglicherweise um die Einhaltung der 30, ist dann wiederum aber das beste Testbeispiel dafür, ob dann erstens der Zweck erfüllt wird und zweitens, wie groß die Auswirkungen sind. Also von der Sache her gar nicht so schlecht. Man kann das ja einfach auch mal ein bisschen witzig lesen und nicht gehässig an der Stelle. Und wie gesagt, es ist ein Spannungsfeld, solche Rampen oder Stopper, wie auch immer. Ich würde es als witzige Variante drin lassen tatsächlich und dann wird man ja sehen, was dabei rauskommt.
Ist es denn, Frage in die Runde, ich kenne mich damit nicht so aus, ist es denn so, dass diese Temposchwellen zusätzlichen Lärm verursachen?
Ja. Ah, ja. Ja.
Alles klar. Reinhard?
Kurzer Hinweis und nicht nur Lärm, die sind zum Beispiel auch für Fahrradfahrer gefährlich. Nachdem in Dienstag Radlo, ein Fahrradfahrer schwer verunglückt ist, sind da die Dinger gleich wieder abgebaut worden. Nur mal als Hinweis.
Okay. Herr Wand, Dr. Wand und dann Frau Beermann.
Also ich benutze diese Straße des Öfteren und ich kann da nicht schneller als 30 fahren, wenn ich nicht irgendeinen, der von rechts kommt, über den Haufen fahren will. Also insofern, wer da schneller fährt, also Entschuldigung, den hält auch keine Schwellende mehr ab.
Stimmt, ist rechts vor links die komplette Straße, ne? Ja. Frau Beermann.
Also ich bin bis letzten September die Straße fast täglich gefahren mit dem Fahrrad und man kann schon sagen, der wird oft sehr viel schneller als 30 gefahren, unabhängig von rechts vor links. Und mit den Schwellen ist es so, das hängt sehr davon ab, wie die gebaut werden, ob das für radfahrende Menschen blöd ist oder nicht. Da gibt es auch verschiedene Varianten und man kann das schon so gestalten, dass man da mit dem Fahrrad gut dran vorbeifahren kann, aber es trotzdem Autofahrende zwingt, ein bisschen langsamer zu fahren. Und auch mit dem Auto, auch mit dem Lärm ist es echt eine Frage dessen, ob man unbedingt zwischendurch kurz mal heftig beschleunigt und dann wieder abbremst oder die Schwellen zum Anlass nimmt. Einfach dann insgesamt sich an Tempo 30 zu halten, dann ist das auch kein Problem.
Gut. Lassen wir so. Dann haben wir die Nummer 13, den ersten Vorschlag zum Thema Igel. Ja, hier geht es der Einreicherin darum, sozusagen eine Art Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben. Davon sollen dann zum Beispiel Druck oder im Prinzip Öffentlichkeitsarbeit bezahlt werden. Grundsätzlich im Bürgerbudget möglich, das natürlich durch die Einreicherin dann selbst in Umsetzung bringen.
Ja, da hätte ich gleich mal eine Frage, weil hier ist ja explizit die Rede von einer Igelstation plus Aufklärung rund um Igel. Gibt es vielleicht sowas schon hier in der Stadt, dass es sich Tierschutzverein oder irgendjemand um sowas kümmert?
Ganz kleiner Moment nochmal. Nee, das ist ja der andere Vorschlag.
Steht es aber auch drin.
Der Frau Richard hier, der geht es tatsächlich sozusagen um diese Öffentlichkeitsarbeit, möchte ich jetzt mal sagen. Sie ist selbst sozusagen eine Außenstelle von der Igelstation aus Petershagen, ne? Und hat aber explizit dafür jetzt nicht das Budget angemeldet, weil sie sagt, sie bekommt sozusagen alles, was sie für diese Igelstation braucht, von der Hauptstation Petershagen. Wir haben Frau Riesch hier, helfen Sie nochmal, welche? 37? Nee, Nummer 37, von der Nummer 37. Das ist dann diejenige mit den Igeln, da wo es tatsächlich darum geht, die Station, wenn man die Pflegestelle dann sozusagen dort mit zu unterstützen.
Also das heißt im
Grunde... Ich habe die auch beide vorher zusammengebracht, ob sie sozusagen zusammen oder ob sie es lieber getrennt lassen wollen. Und Sie sehen ja, es ist getrennt geblieben. Also da haben wir schon im Vorfeld gut kommuniziert, denke ich mal. Frau Riesch kann ja vielleicht dann einfach mal auch, wenn sie will, entweder jetzt schon was dazu sagen oder zu 37, dann kann sie ja später nochmal...
Da freuen wir uns drauf.
Genau.
Alles klar.
Aber ja, möglich. Dann haben wir die Nummer 14, Präventionsprojekt an Grundschulen, wo es um die Aufklärungsarbeit geht. Mein Körper gehört mir. Ist sozusagen ein Anbieter, der sozusagen durch die Schulen in die Schule kommt und dann theaterpädagogisch dort mit den Kindern arbeitet. Grundsätzlich möglich. Wir haben auch gesagt, die Koordination sollte allerdings sozusagen über die Einreicherin so ein bisschen funktionieren. Dann haben wir auch wieder so einen klassischen Vorschlag, da geht es um die Ersatzpflanzungen. Gersdorfstraße, Körnerstraße. Hier habe ich auch wieder, wie Sie sehen, sozusagen unten ja, Komma. Für die Körnerstraße unter Vorbehalt der Medienprüfung. In der Gersdorfstraße ist es so, dass in den Randbereichen, die zur Verfügung stehen würden für Pflanzungen, im Prinzip es nicht möglich ist, weil dort die Medien anliegen und eine Verlegung der Medien nicht im Rahmen des Bürgerbudgets liegt. Die Körnerstraße allerdings ist eine unbefestigte Straße. Da denn interessant, sagen eigentlich die Kollegen aus dem Haus, dass sie nicht befestigte Straßen eigentlich ungerne erstmal bepflanzen, weil es in irgendeiner Art und Weise die Planungen meistens beeinflusst, dann, wenn dort schon die jungen Bäume stehen. Wie gesagt, die Mediensituation ist dort nicht geprüft worden. Deswegen kann man trotzdem sagen, wenn ihr wollt, in der Körnerstraße können wir es machen, vorbehaltlich natürlich der Medien erstmal.
Ja, hätte ich eine kurze Nachfrage.
Hier vielleicht kriegen wir es auch bis zur Abstimmung nochmal endgültig geklärt, dann können wir aus dem Ja einfach Ja in der Körnerstraße möglich machen, aber es war jetzt noch nicht möglich.
Mir geht's ja um die Formulierung Ersatzpflanzung, weil hier wird ja explizit gesagt, es wurden Bäume gefällt. Die waren dann ja wahrscheinlich nicht im Bereich der
Medien. Naja, doch.
Doch?
Doch.
Deswegen.
Genau, die konnte man an der Stelle dann im Prinzip, kann man sie halt nicht, jetzt stanzt man keine Bäume nochmal neu auf die Medien, aber die haben tatsächlich an der Stelle gestanden und wurden an anderer Stelle dann Ersatz gepflanzt.
Alles klar. Mhm. Okay. Herr Fischer.
Da müsste man nochmal jemanden fragen, der geschichtshistorisch da besser bewandt ist, aber ich glaube, Fürstenwall heißt nicht wegen dem Fürst, der möglicherweise mal hier im Wald gewohnt hat, sondern wegen der Furt im Wald, dem Übergang an der Spree. Ich weiß es aber nicht genau. Ist es
so? Meine letzte Info war, dass es der Fürst im Walde ist. Ja? Also deswegen war ich auch
nicht. Stefan Wende.
Also prinzipiell bin ich ja immer dafür, dass sozusagen am Tag der Abstimmung sich ein Meinungsbild bildet, weil die Bürgerinnen und Bürger dann einfach sagen wollen, ob das vernünftig ist, der Vorschlag oder nicht, und wir uns da deutlich zurückhalten sollten. Bei dem habe ich so ganz kurz, also würde ich kurz meinen Grundsatz zurücklehnen, weil ich finde es natürlich auch relativ dämlich, wenn wir jetzt prüfen und feststellen, in der Körnerstraße liegen zurzeit keine Medien. Wir pflanzen, weil wir natürlich auch wissen, in den nächsten 15 Jahren werden wir die Körnerstraße nicht ausbauen. Aber dann irgendwann doch in die Situation kommen und dann wird die Investition hier jetzt heute wieder mehr oder minder vernichtet, weil dann wir in Größenordnung wahrscheinlich anfangen werden, Baumfällungen vorzunehmen. Das finde ich etwas schwierig.
Also,
also kommen ja nur von da, dass da viele Bäume weggekommen sind, hat ja nichts damit zu tun, dass da Medien reinkamen. Da haben die Leute teilweise Kupanier drin gehauen, haben da selber umgesägt und so weiter und so fort. Als ich aufgewachsen bin, standen in allen Straßen Bäume ohne Ende, Kastanien und so weiter. In der Körnerstraße stehen heute noch Ahornbäume. Es war überall bepflanzt. Das ist nach und nach weggekommen und hat mit Medien im Prinzip nichts zu tun gehabt.
Die wurden nicht gefällt wegen der dort vorhandenen Medien, aber es werden keine Ersatzpflanzungen auf die bestehenden Medien sozusagen gemacht. Aber und nochmal zu Herrn.
Schlimmer ist der Zustand der Gersdorfstraße. Also ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden im Stadtentwicklungsausschuss. Da er da in kleinen Kita und Kindergarten ist, diese Straße, Herr Stanitzka hat mehrfach darauf hingewiesen, ist total kaputt gefahren und keiner kümmert sich.
Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit in den Stadtentwicklungsausschuss. Frau Beermann.
Es ist ja sehr allgemein von Laubbäumen die Rede. Bäume wachsen unterschiedlich groß, unterschiedlich schnell. Die Frage ist ja, wenn man jetzt nachvollziehbar nicht sagt, weil perspektivisch in den Straßen was passieren muss oder vielleicht auch noch weitere Medien verlegt werden oder wie auch immer. Aber jedenfalls, dass auch zum Teil ja auch die Mediensituation geklärt werden muss, wenn alles wie Kraut und Rüben irgendwo im Boden liegt, was ja auch an manchen Straßen ist. Dann macht es ja tatsächlich Sinn, jetzt nicht Bäume zu pflanzen, die dann in 10, 15 Jahren, vielleicht sogar in 5 Jahren wieder weg müssen. Deswegen meine Frage, kann man da nochmal auch vielleicht in Rücksprache mit Frau Selig über Alternativen nachdenken, wie kleinbleibende Bäume oder Pflanzenkübel, in die man dann Sträucher pflanzt oder was auch immer, also da noch mal ein bisschen kreativer werden, dass nicht die Alternative großer Laubbaum oder gar nicht ist, sondern vielleicht ein Kompromiss dazwischen.
Ein Plädoyer für den Busch. Ja, sehr schön.
Besser als nichts.
Ja.
Bitte. Ich möchte noch mal ergänzen, weil Herr Wende auch das schon sagte, also es ist nicht so, dass die Bäume dann wieder gefällt werden, aber es ist zumindest aus der Erfahrung her so, es ist halt immer schwierig für die Planung, wenn dann Bestand da ist, irgendwie dort rumzuplanen. Deswegen, so ist die Aussage im Prinzip. Nicht, wenn sie denn da sind, werden sie dann schon geschützt. Es erschwert halt, aber gefällt werden natürlich werden sie nicht.
Frau Hirsch, bitte.
Aber kann man denn nicht von vornherein so pflanzen, dass man für spätere Planung oder Bauplanung dann die so aufstellt, dass es nicht so schwer wird, die dann mit einzubeziehen in die Bauplanung? Also
ich würde sagen, das ist eine Frage ans Fachamt. Ne? Vielleicht mal im Stadtentwicklungsausschuss.
Das geht, wenn man schon vorher geplant hat, aber wenn man noch gar nicht geplant hat.
Okay.
Dann machen wir weiter mit einem Pop-up-Radweg in der Eisenbahnstraße. Hier haben wir die ähnliche Stellungnahme wie schon vormals. Die Gesamtstraßenbreite ist nicht gegeben, besonders im Mittelinsel- und Kurvenbereich. Dementsprechend wäre der hier nicht zugelassen und ist zudem noch eine Landesstraße steht da drin.
Herr Wende?
Also an der Stelle würde ich sozusagen ganz klar widersprechen. Und wenn man mit dem Einreicher redet, kann man das möglicherweise auch machbar hinbekommen. Es gab einen derart gestalteten Antrag schon von Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke in der alten Wahlperiode. Der wäre auch umgesetzt, wenn er hier in diesem Hause eine Mehrheit gefunden hätte. Er hat keine Mehrheit gefunden. Das ist okay. Damit kann man umgehen. Aber prinzipiell war es zu dem Zeitpunkt machbar. Richtig ist, Höhe der Sparkasse bei der Mittelinsel ist es sozusagen eine Einschränkung. Und da war auch damals schon die Idee gewesen, den Pop-up-Radweg erstmal nur bis zu diesem Ort zu gestalten und zu gucken, ob er funktioniert und gegebenenfalls dann hinter der Insel wieder weiter fortzuführen. Die Straßenbreite ist absolut gegeben.
Das heißt also bis zur Rathausstraße zum Beispiel?
Oder? Zum Beispiel. Wenn man das dem Antragsteller empfehlen würde, seinen Antrag dahingehend zu ändern, müsste hier ein klares Ja stehen, weil das Argument, dass uns 11 bis 12 Meter fehlen, stimmt schlicht und ergreifend nicht.
Vielleicht noch mal
wenn wir nicht sozusagen permanent alles vollparken.
Der
Herr Fischer, noch kurz.
Also in einzelnen Punkten sind wir ja schon ziemlich viel auch in fachlichen Überlegungen an der Stelle und ohne, dass wir jetzt hier davor auch Profis haben. Aber genau das ist ja auch ein Thema, nämlich dieses Parken in dem Bereich wiederum nützt ja auch dem Lärmschutz. Ja. Also jedes Auto, was dort parkt, ja, lässt den Verkehr einen Meter vom Haus weg weiterfahren und jeder Meter, hatten wir auch schon mal als Thema, macht irgendwie 2, 3, 4 Dezibel aus für die Bewohner innerhalb. Also auch die Autos, die dort parken und stehen dürfen. Zum einen brauchen die Anwohner den Parkplatz. Auf der anderen Seite dient es auch eben A, der Geschwindigkeitsregulierung an der Stelle, als auch eben dem Lärmschutz. Und dementsprechend das alles in Einklang zu bringen, scheint mir sehr schwierig zu sein an der Stelle.
Da muss man das reinschreiben, das steht hier nicht. Auch das, was Sie da vorgetragen haben, die könnte ich zustimmen. Das, was Sie gerade gesagt haben, das steht hier nicht. Das Fahrrad schreibt das.
Fachamt schreibt, man braucht 11 bis 12 Meter Gesamtfahrbahnbreite, genau wegen den Sachen, die da sind, weil die fallen dann sonst weg. Also deswegen.
Noch Frau Beermann und dann Herr Mörser, bitte.
Also vom Wegfall der Parkplätze steht hier erstmal erstens nichts. Zweitens könnte man darüber ja mal diskutieren, auch mit dem Landesamt, weil es gibt in der Nähe ein Parkhaus. Also es gibt eine Alternative zu parken. Die sind an der Stelle nicht zwingend, also gerade im vorderen Bereich der Eisenbahnstraße nicht zwingend notwendig. Und dann könnte man auch einen schönen breiten Fahrradstreifen machen und dann wären die Autos genauso weit weg von den Häusern und diese Lärmminderung wäre dann genauso gegeben.
Jetzt Herr Mörsel.
Ich wollte noch hinzufügen, weil A, Mittelinsel und B, Kurvenbereich. Da reden wir von dem Kurvenbereich sicherlich gegenüber der Stadtmauer Blühwiese. Wo es dann ich gerade auch sicherlich der Radfahrer sich sicherlich wohlfühlen würde auf diesem Radfahrstreifen, aber gerade in dem Bereich sozusagen wieder in den wahrscheinlichen Unfallschwerpunkt entsteht, um da zu viel zu sagen. A, liegen wir sowieso in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßenwesen. Der wurde hier zudem in dem Stadium tatsächlich auch noch nicht befragt. Wir können ja auch nicht zu jedem sozusagen noch eine Stellungnahme von weiteren Dritten hier einfordern. Für mich ist eigentlich diese Stellungnahme recht explizit, wenn hier von einer fehlenden Straßenbreite gesprochen wird, die mindestens 11 bis 12 Meter erfordern muss. Dass man jetzt da sagt, das ist ja auch tatsächlich immer mein Ansinn, dass man sagt, wir machen es, man schränkt den Bereich ein oder man kommt sozusagen entgegen.
Es gibt bei temporären Radwegen, die ja gerade explizit als Versuch eingebaut, also installiert sind, gar keine Vorgaben. Das ist ja gerade die Idee eines Pop-up. Man kann mal etwas.
Herr Fischer?
Das ist das Thema so Pop-up-Radwege, wenn ich natürlich in jede Richtung 2 Spuren habe und dann aus der einen Spur einen Pop-up-Radweg mache, ja, dann ist das in so einer Großstadt schon mal deutlich praktikabler und führt zwar auch zu Rechtsstreit an der Stelle. Und ich will noch mal sagen, also ich bin für Radverkehr, ich bin selber Radfahrer an der Stelle, ne? Und wenn es notwendig ist, Autofahrer auch. Aber also ich will hier nicht gegen den Radverkehr sprechen. Aber nochmal auch an der Stelle, wir reden hier von geschätzten Kosten von 9.500 Euro. Wenn wir all das jetzt einbeziehen, was wir hier gerade als hätte, wenn und aber uns überlegen hätten, dann sind wir wieder nicht bei den 9.500 Euro an der Stelle und sind dann auch wieder über dem, was das Bürgerbudget einfach hergibt. Und das ist eben auch wieder ein so ein Antrag, und das spreche ich jetzt auch einmal aus, so wie Herr Wende das zu einem anderen Punkt gesagt hat, allgemein zum Thema Bürgerbudget. Und Frau Beermann hat es ja auch angesprochen, also ja, ne, also hier sind viele Dinge drin, wo es den Bürgern nach bestimmten Dingen in den Fingern juckt, und das ist ganz oft aber originäre Infrastruktur tatsächlich. Und mir ist es eigentlich tatsächlich zu schade, über solche Anträge zu sprechen, weil sie einfach aus zumindest meiner persönlichen Sicht nicht einem Bürgerbudget entsprechen. Ja, da müssen ganz viele Sachen verkehrlich gemacht werden, bei Gehwegen, bei Straßen, bei Radwegen. Aber mir geht es ja eher um so eine Solarbank. Das ist ein super Beispiel dafür, was wirklich ein Bürgerbudget machen soll. Nämlich für 2.000, 3.000, 4.000 Euro Dinge aufstellen, die wir vielleicht schon haben und noch zusätzlich irgendwo anders hin sollen. Deswegen ist es ein wichtiger Punkt, darüber zu diskutieren, aber in einem anderen Ausschuss, nämlich dem Zuständigen dafür, und vielleicht eine Maßnahme zu finden. Aber jetzt im Zuge der Einreichung dieses Antrags hier jetzt fachlich zu debattieren, macht an der Stelle einfach keinen Sinn, weil wir sind nicht zuständig und alles andere wird teurer als 15.000 Euro.
Herr Mörsel.
Ich würde vielleicht mal den Vorschlag machen, das fehlt nämlich hier tatsächlich auch, dass ich versuche, mit den Kollegen zu sprechen, dass wir in der Stellungnahme beziehungsweise den Antrag mal durchgehen mit dem dafür zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen. Wir reden ja hier über eine Straße, über die Straßenbaulast ja quasi gar nicht bei uns liegt. Da sind wir eh von denen abhängig. Ich würde jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die jetzt Herr Fischer also gut zusammengefasst hat, ich würde mal versuchen, dass wir bis zur Abstimmung da sozusagen von der Seite, die es dann tatsächlich auch betrifft und die es dann bewilligen muss, nochmal eine Stellungnahme bekommen.
Finde ich gut. Sollten wir so machen.
Ja. Dann bleiben wir aber kurz beim Thema Radwege. Diesmal in der Mühlenstraße. Da haben wir einmal ein Bodendenkmal, was nicht verändert werden darf. Und zudem die Kosten, die für diesen Radweg, der sich hier gewünscht wird, bei weitem überschritten werden würden. So, hier gibt es den Sandkasten auf dem Marktplatz. Hier sagt ein Amt zunächst, dass das grundsätzlich dieses Markttreiben und diesen Platz natürlich weiter einschränken würde. Ja. Das andere wiederum, dass gerade durch Fördermittel dieser Platz erst gesaniert worden ist, umgestaltet worden ist und sozusagen dort keine baulichen Veränderungen stattfinden sollten im Fördermittelzeitraum.
Jetzt zwei Wortmeldungen, Herr Wende, Frau Beermann.
Also hier an der Stelle würde ich jetzt sehr dafür werben, dass wir aus dem Nein ein Ja machen. Erstens ist das Errichten eines Sandkastens keine dauerhafte bauliche Veränderung. Das, glaube ich, weiß jeder, der das in seinem eigenen Garten gemacht hat und für 5 Jahre lang aufgebaut, und dann waren die Kinder groß genug und dann hat man es abgebaut und dann war die Rasenfläche im besten Falle nach einem Vierteljahr wieder da gewesen. Hier wäre es dann eine Steinfläche, die sozusagen einmal abzukehren wäre, und dann wäre das wieder da. Wir sehen in der Stadt Beeskow, wie hervorragend das funktioniert. Und zwar übrigens im Interesse der Markthändlerinnen und Markthändler, weil die Eltern bummeln über den Markt, gehen dort einkaufen und die Kinder buddeln in dem Sandkasten. Es ist keine dauerhafte bauliche Veränderung. Sie kann im Zweifelsfall jederzeit wieder abgebaut werden. Das gilt im Übrigen sogar, wenn man dort ein Stadtfest macht. Aber in der Stadt Beeskow, muss ich mal sagen, findet auch das Stadtfest Beeskow und das Altstadtfest auf dem Marktplatz statt. Und auch dort ist der Spielplatz einfach nur integraler Bestandteil des Angebotes. Ich finde das einen hervorragenden Vorschlag, würde dem gerne ein Ja geben, wenn es in die Möglichkeit bekommen würde, dass wir hier aus einem Nein ein Ja machen. Dafür würde ich sehr werben. Dass es keinen Platz gibt, ist, glaube ich, genauso unsinnig als Argument, wie dass es eine bauliche Veränderung sei, die in die Fördermittelperiode greift.
Frau Beermann.
Also eigentlich genau das Gleiche. Ich wollte auch das Beispiel Beeskow bringen. Die haben das sogar temporär nur über den Sommer. Also es wird im Winter wieder abgebaut. Der ist sogar relativ groß und ja, zieht die Leute auf den Marktplatz. Die Mütter oder Väter sitzen da mit ihrem Eis oder daneben. Und es belebt tatsächlich den Marktplatz. Das tut letztlich allen Händlerinnen und Händlern gut. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen, warum das hier nicht gehen soll.
Herr Fischer?
Ich würde an der Stelle vorschlagen, man fragt nochmal bei der einreichenden Person nach und macht ihr den Vorschlag, tatsächlich einen Pop-up-Sandkasten dorthin zu stellen. Wir hatten ja gerade Pop-up-Fahrradwege. Also an der Stelle klar, also warum können wir da nicht temporär das Ganze aufstellen und dann im Winter abmontieren oder zu Festen abmontieren? Ich weiß das Thema Sandkasten aus Erfahrung, was die Belastung durch Fremdnutzung angeht, wenn wir es mal so ausdrücken, das ist noch ein Thema, das müsste man eben mal beobachten, aber es wäre zumindest mal ein Test für ein Jahr wert. 2.000 Euro ist Bürgerbudget, genau dafür ist Bürgerbudget da. Also ich glaube, genau das wäre eigentlich ein Thema. Und wenn das nach einem Jahr nicht funktioniert hat, weil der immer verschmutzt ist, weil man was auch immer darin findet, dann baut man halt wieder komplett ab. Aber wir haben es zumindest getestet und versucht und haben die Erfahrung gemacht, es führt zu einer Belebung. Also ich plädiere da auch für ein Jahr auf jeden Fall.
Reihenfolge jetzt Herr Aulich, Frau Beermann nochmal.
Aber ich glaube, wir hatten uns mal geeinigt, dass wenn wir über Bürgerbudget was finanzieren, dass es dauerhaft oder länger sein soll. Hier, wenn man sagt, so eine temporäre Version aufbaut, Sommer hinstellen, Winter wieder abbauen, werden die 2.000 Euro nicht reichen. Ja, das ist erstmal grundsätzlich das. Oder man sagt, für ein Jahr testet es und dann muss es danach über die Stadt finanziert werden. Aber diese Regelung gibt unsere Satzung eigentlich nicht her für diese, würde ich mal sagen. Für eine temporäre Sache, die kurz aufgebaut und wieder abgebaut wird.
Bitte.
Also soweit ich das weiß, ist das in Beeskow erstens so, dass es dann im Herbst abgebaut wird und dann halt die Elemente in den Keller gestellt oder wo auch immer und dann im nächsten Jahr wieder aufgebaut. Also man muss sie ja nicht verschrotten, sondern kann die im nächsten Jahr wieder zusammenschrauben und wieder nutzen. Das ist das eine. Und ich habe es im letzten Jahr in Beeskow tatsächlich mal abends beobachtet, als ich noch gegen 20 Uhr in der Stadt war. Da haben sich Händler dafür verantwortlich gefühlt und haben diesen Sandkasten abgedeckt und vermutlich dann am nächsten Morgen wieder die Plane runtergenommen. Also da haben die das sozusagen auch zu ihrem Projekt gemacht und das scheint dort zu funktionieren. Also wäre die Frage, geht das hier auch oder geht das nicht?
Also ich hätte an der Stelle zwei Vorschläge, nämlich A, Rückfrage bei der Stadt Beeskow, um mal zu eruieren, ob es dort Probleme gibt, damit wir uns eventuell auch ein bisschen mehr Informationen an der Stelle reinholen können und B, es muss ja keine feste Betoneinrichtung sein, sondern wie gesagt, das kann man wahrscheinlich mit Holzmodulen irgendwie relativ schnell zubauen, dass man das einfach vielleicht nochmal in die Prüfung schickt. Wäre jetzt so mein Vorschlag, aber Herr Aulich erstmal.
Grundsätzlich eine gute Idee, aber wir haben die richtig mal gemacht und hatten mehrfach dieses Thema schon gehabt, gerade mit wiederkehrenden Sachen. Und hier steht es ja drin, es muss eine abgeschlossene Maßnahme sein. Und wenn wir wieder aufbauen und abbauen, haben wir jedes Jahr wieder neue Kosten, die wir verursachen. Das ist keine abgeschlossene Maßnahme. Das würde dieser Satzung eigentlich widersprechen. Dieses Thema hat man mit der Bücherzelle schon, ihr habt mit anderen Themen. Also
so, jetzt habe ich hier noch drei Wortmeldungen. Und wollen wir das Ding ja auch nicht bis ins Ewigkeit diskutieren, aber fang mal ganz rechts an, Herr Hamacher.
Ja, also hier steht ja tatsächlich drin, dass der Sandkasten angeschafft werden soll. Und wenn zum Beispiel durch den Eigenbetrieb der Stadt der auf- und abgebaut wird, dann sind es halt Kosten, die wir haben, genauso wie Mülleimer leeren. Wenn wir Mülleimer aufstellen, dürften wir die auch nicht aufstellen, weil die müssen ja immer geleert werden, sind ja Folgekosten, die nicht im Bürgerbudget drin sind. Und dementsprechend würde ich an der Stelle tatsächlich die Satzung anders lesen. Und glaube tatsächlich, dass eine Belebung an der richtigen Stelle aufgestellt, eine Belebung halt tatsächlich für den Marktplatz selber sein kann.
Herr Fischer?
Ja, ähnlich. Also, weil da müssten wir viele andere Projekte auch überprüfen, weil sind alle nicht abgeschlossen. Irgendwann ein Spielgerät muss auch irgendwann gewartet werden. Ein Spielplatz, wenn wir einen kompletten bauen, der muss auch irgendwann gewartet werden. Der Sand ausgetauscht werden, Elemente ausgetauscht werden. Also das ist eine Gratwanderung an der Stelle halt. Ne? Und also ich bleibe bei einem Versuch auf jeden Fall ein Ja dafür. Und dann
Herr Wende? Alles gesagt. Herr Mörser, jetzt aber.
Ja, ich denke auch, das war jetzt zumindest in sich abgeschlossene Maßnahme, dass man das gut sozusagen darin trotzdem verorten kann. Bei den Folgekosten reden wir im Prinzip von 3 Jahren erstmal. Ich gehe mal davon aus, dass sozusagen die Fachleute hier auch quasi sich einen Sandkasten vorgestellt haben, wie ein Sandkasten in einem öffentlichen Raum halt auch aussieht. Und da geht es dann um eine bauliche Veränderung. Ich gehe absolut mit Ihnen mit. Ich würde sagen, wir machen da, können ein Jahr draus machen. Wir fragen gerne mal den BSK-Kollegen nach und müssen gucken, dass wir tatsächlich aber auch ein für den öffentlichen Raum bestimmtes Modell, da gibt es ja viele Anforderungen, die da erfüllt werden müssen, an die man als Otto Normalverbraucher gar nicht denkt. Und dann passen wir den gerne an.
Herr Hamacher nochmal.
Na, nochmal ein kurzer Hinweis für die Fördermittel. Ich glaube, der Fördermittelbescheid sagt nicht aus, dass wir auf dem Marktplatz nichts anderes mehr machen dürfen. Sondern der Fördermittelbescheid wird aussagen, dass das, was wir mit den Fördermitteln gebaut haben, halt in der Förderzeit auch tatsächlich behalten müssen und nicht, dass wir nichts anderes dazustellen dürfen.
Das war ja das, was ich hinaus wollte, aber wie gesagt, der Spielplatzplaner sagt halt, dann nehmen wir jetzt 50 Quadratmeter erstmal Platten auf, gehen 50 Zentimeter tief, machen unten eine Plane wie auch immer rein und dann kommen wir, glaube ich, schon in die irgendwo in den Bereich, wo man sagt, wir verändern doch schon ganz schön was. Deswegen sage ich ja, das machen wir nicht. Wir finden eine Lösung, wenn es woanders auch geht, dass es den Normen entspricht, abbaubar ist und nicht gegen die Fördermittel in irgendeiner Art und Weise denn spricht.
No? Vielleicht noch etwas Wasser in den Wein. Der Marktplatz in Beeskow ist deutlich größer als den, den wir haben. Insofern müsste man natürlich auch um Anpassung der entsprechenden Sandkiste reden. Ja?
Ja. So, als nächstes
Frau Krüger.
Ich muss auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Auch ich kenne den Marktplatz in Beeskow, ich bin selber Beschicker von diesem Platz, kenne auch den Sandkasten. Die Idee ist gut, aber bei unserem Platz äußerst schwierig von der Umsetzung. Denn die einzige Fläche, die wir als Händler jetzt noch zum Beschicken haben, ist in dem Lampenareal, sage ich jetzt mal. Davor sind Geschäfte, dahinter sind Geschäfte. Die Richtung zum Bäcker haben wir jetzt mit Bänken und einer Plantane vollgestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in diese Nähe noch einen Sandkasten bekommen. Dann haben es unsere Freizeittrinker nicht mehr so weit bis zum Tourismusbüro, um sich zu entleeren. Und wie gesagt, der Platz ist eigentlich wirklich zu klein. Ansonsten, ich bin auch dafür, wobei auch hier in Fürstenwalde haben wir leider auch kein Eisgeschäft in absehbarer Nähe oder überhaupt keine Gastronomie, dass Eltern mit Kindern sich auf diesen Platz verweilen. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen in der heutigen Zeit, dass Eltern ihre Kinder in den Sandkasten setzen, um irgendwo anders schlendern zu gehen. Ich glaube, die Zeiten sind schon längst vorbei. Also ich sehe diese Sache wirklich ganz, ganz skeptisch und würde auf alle Fälle bitten, das von der Verwaltung nochmal zu prüfen und auch, wo er dann Platz finden soll, der Sandkasten.
Ja, denke mal, die Bedenken nimmt Herr Mörsel noch mit.
Dann haben wir als nächstes eine Gemeinde-App. Hat sich der Programmierer hier selbst sozusagen vorgestellt. Grundsätzlich auch eine Sache, die wünschenswert ist und die in die Zeit passt. Aber wir haben hier das Problem, dass das Budget quasi nach 30 Monaten, nach 2,5 Jahren, wenn man das schön befüllt, beschickt und das vielleicht läuft, ausläuft. Und deswegen haben wir den Vorschlag hier nicht zugelassen.
Frau Hirsch.
Also ich kenne mich damit nicht so ganz gut aus, aber es ist so, dass man, dass sich so eine App irgendwann nach Jahren selbst trägt, also von den Kosten her, wenn genug Leute die runtergeladen haben oder so?
Es mag sicherlich kommerzielle Anbieter geben, aber es ist sozusagen nicht das Ansinnen oder nicht der Weg, den die hier beschreiten. Die rufen quasi diese monatlichen Kosten auf. Im Hintergrund natürlich für den Support, für alles ist klar.
Herr Herrmacher?
Ich hätte tatsächlich noch mal eine Nachfrage hier zu unserer Satzung dazu. Im Bürgerbudget steht, die Stadt Fürstenwalde beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner jährlich an der Gestaltung und Bereitstellung ein gesondertes Budget, Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen. Der Einreicher ist kein Einwohner von Fürstenwalde.
Einreichen kann er.
Steht hier anders. Also es steht unten, dass das jede juristische Person machen kann. Aber in Paragraph 1 steht, dass die Stadt Fürstenwalde den Fürstenwaldern und den Einwohnern nochmal beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Und das durch Bereitstellung eines besonderen Budgets, Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen. Und weiter unten wird nochmal geregelt, wer die einreichen darf. Also ist jetzt nur mal so
Frage. Ist angekommen, aber der Vorschlag lautet sowieso auf Nein. Ja, also,
na, damit hat sich aber...
Man könnte noch reinschreiben, bei der einreichenden Person handelt es sich nicht um einen Einwohner der Stadt Fürstenwalde. Ich weiß es nicht, ich kenne den Herrn nicht, aber...
Ich auch nicht.
Aber...
Wie?
Gut, müssen wir an der Stelle auch nicht drüber streiten. Herr Mörsel, fahren Sie fort.
Dann haben wir Nummer 20, die Fußballtore für die Jugendhilfe. Hier hätten wir auch eine Vertreterin da. Auf dessen Gelände grundsätzlich möglich, natürlich auch koordiniert durch die Einreicherin selbst.
Möchten Sie?
Ich kann nur kurz sagen, der Pädagoge, mein Name, ich habe meine Anliegen ja ausführlich erläutert. Ich habe jetzt keinen Redebedarf. Ich kann gerne Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Und weil Sie es gerade angesprochen haben, Herr Ambacher, ich bin auch nicht wohnhaft in Fürstenwalde, ich bin in Riesenmarkt gemeldet, aber vertrete hier Kinder und Jugendliche der Stadt Fürstenwalde. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch nochmal neu aufgerollt werden muss oder nur zur Information.
Ich denke mal, das ist eine sinnvolle Sache. Herr Wendel, dazu noch?
Naja, ich habe zumindest mal vorsichtig die Frage, da wir ja auch immer in der Satzung gucken wollen, ob der ein Träger dahinter ist, der schon mal einen Zuschlag bekommen hat oder ähnliches, würde mich zumindest interessieren, welcher Träger das hier eigentlich ist und wird zumindest zum Hinweis geben, dass ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, die Finanzierung über die Jugendhilfe abzusichern. Also ich bin Jugendhilfeausschussvorsitzender, ich kenne ungefähr die Finanzierungstöpfe. Jetzt kann sein, dass Sie da grundsätzlich noch nicht zum Zuge gekommen sind, aber hier würden wir organisieren, dass in einem abgeschlossenen Gebiet für eine Zahl X von jungen Menschen etwas aus dem Bürgerbudget gemacht wird. Grundsätzlich geht es ja immer darum, Angebote für die Allgemeinheit zu haben. Ich sage nicht, dass der Vorschlag schlecht ist, ich glaube nur, dass wir den anders geregeln müssen.
Kommen Sie doch bitte ans Mikro. Machen Sie es an und sagen Sie noch mal kurz Ihren Namen, weil dann ist es und welche Einrichtung Sie vertreten.
Wie gesagt, Sender Gürgen, mein Name. Ich arbeite für den Internationalen Bund hier in Fürstenwalde. Das ist eine GGmbH, also ein gemeinnütziger Träger, der sich komplett aus staatlichen Geldern refinanziert. Wenn Sie da genaueren Einblick haben, ich bin pädagogische Leiterin, können wir da gerne auch noch mal persönlich sprechen, wenn Sie da einen Tipp haben. Bei uns ist es so, dass es in der Wirtschaftsplanung nicht vorgesehen ist, dass in so einer Größenordnung Fußballtore angeschafft werden. Und natürlich stimmt das Argument, dass es in dem Sinne nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, weil das ja im Garten einer Einrichtung sozusagen stattfindet. Und gleichzeitig würde ich mich aber auch für die Belange von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzen und würde im Endeffekt sowieso den Abstimmenden überlassen, ob sie das für sinnvoll erachten oder nicht, aber würde mich in der Größenordnung der Kosten, die ja jetzt auch relativ gering ist, dann doch dafür einsetzen, dass sowas vielleicht auch mal drin ist für Kinder und Jugendliche dieser Stadt, die auch sonst sehr oft den kürzeren ziehen und wo jeder Cent ganz genau bemessen wird, im Gegensatz zu vielen anderen. Aber sicherlich ist es grundsätzlich, ich stimme dem zu, dass es in dem Sinne natürlich eine Abweichung ist, jetzt so von Sachen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Aber ich kenne auch die Zahlen, also...
Ich persönlich habe nichts dagegen, es draufzulassen. Und wenn sich jetzt nicht energischer Widerspruch erhebt, dann machen wir das so. Ja? Krüger.
Ich bin auch der Meinung, dass wir diesen Vorschlag auf alle Fälle drauf lassen sollen, auch wenn sich diese Fußballtore dann auf einem eingezäunten Gebiet befinden werden. Ich kann mich dreimal erinnern, wir haben für einen Fahrstuhl im Bernardinum mal einen Vorschlag gehabt. Der wurde auch zur Abstimmung freigegeben. Und ich bin auch noch nicht in die Gelegenheit gekommen, im Bernardinum Fahrstuhl zu fahren.
Selbe Kerbe?
Ähnlich, genau. Also ich denke auch, wir sollten hier schon gucken, dass wir natürlich nicht irgendwelche Vorschläge auf der Liste lassen, wo es wirklich um das absolute Privatvergnügen von Menschen gehört. Also der Pool im Privatgarten ist sicherlich nicht abstimmungsfähig. Aber wenn es darum geht, dass es für Kinder, Jugendliche in unserer Stadt ist, dann finde ich, sollten wir da ein bisschen es weiterfassen, weil sonst bekommen wir auch bei jedem Antrag, den eine Schule stellt, irgendwo letztlich Probleme, weil der ja auch nur für einen bestimmten Teil von Kindern und nicht für die Gesamtöffentlichkeit der Stadt dann nutzbar ist.
Guter Abschlusssatz, Herr Mörsel.
Leider noch nicht ganz. Ich helfe kurz auf die Sprünge. In diesem Jahr fördern wir auch zum Beispiel den Einbau von Automatiktüren im Rathauscenter. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich habe es auch schon dreimal, wenn wir mal die Satzung angefasst haben, jedes Mal mit eingebracht, einen Passus einzubringen für die Allgemeinheit, für wie auch immer, da kann man sich ja einigen. Zumindest für, ich spreche auch für Herrn Böge, dass wir da gesagt haben, eigentlich sollte man so einen Passus mal reinbringen. Andere machen es auch, wie gesagt, wie man den dann genau formuliert. Aber genau, es kann sich jeder seinen Pool bis jetzt im Garten fördern lassen.
Gut, hier haben wir keinen Pool, deswegen weiter. Ja. Dankeschön.
Danke. Hier haben wir die Nummer 21, nochmal ein Verkehrsspiegel. Fachamt sagt eigentlich grundsätzlich ausreichend beschildert dort vor Ort, aber trotzdem kann man den gerne zulassen.
Tja, okay.
Dann haben wir die 22, da geht es um Reparaturen am Tierheim und an der öffentlichen Hundeauslaufwiese. Hier wäre zum Beispiel der Fall, dass die schon mal aus dem Bürgerbudget finanzielle Mittel erhalten haben. Die Frist ist allerdings sozusagen verstrichen. Auch hier möglich. Dann die Nummer 23 hatten wir auch schon mal sozusagen drüber gesprochen. Hier die Dachsanierung Tierschutzverein. Gewünscht wird sich die Reparatur als auch Solarpaneele. Zugelassen sind aber nur die Reparatur. Für eine PV-Anlage reicht es nicht aus. Ich denke, so, das ist jetzt so, wie ich es eigentlich ganz gut, so eindeutig für alle geht es hier hervor, wirklich nur für den einen Teil. Dann haben wir die 24, die Gestaltung der Eisenbahnstraße vor der Volksbank, der große Baum davor, kurz gesagt nicht zugelassen, weil es uns tatsächlich nicht gehört. Das Fachamt hat auch hier mit dem privaten Eigentümer Kontakt aufgenommen und der hat kein Interesse daran.
Wem gehört denn das? Gehört das der
Volksbank? Gehört der Volksbank selbst, so, da vorne, das kleine, die Spitze.
Alles klar.
So, dann haben wir die Nummer 25, Sanierung des Waldparkplatzes vor dem Friesenstadion.
Moment, darf ich noch mal einmal den Vorschlag davor?
Ja, bitte.
Also ist nachvollziehbar, wenn das Grundstück der Volksbank gehört, aber ich finde, ich würde die Stadt an der Stelle tatsächlich bitten, mit der Volksbank dann vielleicht nochmal in eine Diskussion darüber zu gehen oder vielleicht auch über den Steher in der ganzen Umgebung der Volksbank. Da ist auch die Postbank mit ihren Leistungen. Gibt es, soweit ich weiß, überhaupt keine Sitzmöbel. Und es gibt auch viele ältere Menschen in der Stadt, die doch an der einen oder anderen Stelle gern mal eine Bank haben, wo sie sich hinsetzen können. Also ich habe jetzt so meine 90-jährige Mutter im Kopf, die tatsächlich hin und wieder mal eine Bank zum sich draufsetzen braucht.
Stimmt nicht. Ja. Direkt neben dem Postkasten ist eine Bank, okay. Und der Grasnickbrunnen ist 50 Meter weiter.
Naja, 50 Meter sind manchmal schon viel.
Ja, aber trotzdem, da ist dazwischen genauso auf Höhe Dönerladen oder Asiate oder was, da ist eine Bank zum Sitzen. Reinhard?
Also ich kann schon die Volksbank verstehen, weil die sich da wahrscheinlich Gedanken machen um die Vermüllung, die ja jetzt schon herrscht. Hm. Andererseits wäre der Standpunkt oder Standort natürlich wegen der Beschattung top zum Hinsetzen, keine Frage.
Ja.
Bitte.
Dann geht es weiter mit der 25, Sanierung vor dem Waldpark. Sanierung des Waldparks vor dem Friesenstadion. So, da haben wir auch den Herrn Pfeiffer hier, den Einreicher. Die Stellungnahme unterseits zielt sie sogar auf die Kosten ab, dass sozusagen die Ertüchtigung in der gewünschten Form, die, was dann auch als Wendeschleife genutzt werden könnte, nicht möglich ist, bei Weitem übersteigt.
Herr Pfeiffer, wollen Sie was sagen?
Na klar.
Ich bin's.
Ach,
ich bin's.
Ja,
stellen Sie sich kurz mit Namen vor und dann zur Sache.
Zur Sache. Mein Name ist Andreas Pfeiffer. Ich bin sachkundiger Bürger der Stadt Fürstenwalde und stimme der Aufzeichnung zu. Dieser Waldparkplatz liegt uns schon seit Jahren am Herzen. Als wir damals diesen Fußradweg, die Beleuchtung gebaut haben, wurde gesagt, jetzt ist dann von der Stadt dieser Waldparkplatz dran. Und man kann mir ja nicht erklären, wie 15.000 Euro nicht möglich sein sollen, den so wieder herzurichten oder zu sanieren, wie er zumindest erstmal parkplatzmäßig verwendet werden kann. Es geht dort um die Aufrichtung wieder oder die Ablage von diesen Bäumen und zumindest erstmal die Sanierung, die ja durch Baufahrzeuge dort im Laufe der Bauvorhaben, worüber ich natürlich sehr glücklich bin, durch diese Querung der Landesstraße und Aufstellen doch in Mitleidenschaft gezogen wurde und man das Wesen jetzt so weit herrichtet, dass man da wieder parken kann. Zumal wir ja wissen, dass die Parkplätze an der Aufbauschule irgendwann wegfallen werden im Rahmen der Baumaßnahmen dort. Und ich weiß nicht, kann ich gleich auf den nächsten Punkt eingehen, lieber Herr Mörsel?
Ganz kurz eine Frage, Herr Pfeiffer. Ich habe das ja so verstanden, ich habe Herrn Mörsel so verstanden, dass das Teure an der Nummer diese Wendeschleife ist. Wäre das ein Punkt, wo Sie sagen, kann weg?
Also es ist irgendwann vorgesehen, so auch Aussage aus dem Amt, dass da mal eine Buswendeschleife vielleicht entstehen soll. Um die geht es aber jetzt hier nicht. Es geht nur um die Sanierung der jetzt vorhandenen verschlissenen Parkplätze, dass die wieder so aufgepeppt werden, dass wenn du aus dem Auto da aussteigst, nicht mit deinem Fuß einen halben Meter tief in der Pfütze stehst. Darum geht das.
Ich nehme das mal auf, nochmal nachprüfen unter dem Aspekt, dass es nur um die Wiederherstellung der Parkplätze geht, wie sie mal waren.
Ja? Genau, ohne jetzt da Fachmann zu sein, wenn es darum geht, irgendwie entsprechende Material da einzubringen, zu ebnen, und soweit gehe ich mal stark davon aus, dass man mit 15.000 Euro da im Prinzip eine Wiederherstellung, Instandsetzung, Reparatur machen kann. Würde ich jetzt erstmal von jetzt
Herr
gerade.
Dann Herr Wende.
Also der Platz ist ja nur geschottert. Da ist ja nichts Festes drin. Also da müsste wahrscheinlich planiert werden, wie man jetzt auch den Ginzerweg untergemacht hat im Heideland, einmal schieben und dann Recycling und schottern. Das würde, da sollten
Budget. Gehe ich jetzt mal von aus. Oder?
Herr Wende?
Ich schlage in dieselbe Kerbe, würde empfehlen, vielleicht einfach sich nochmal anzugucken. Wir haben ja den temporären Fußweg in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit dem Waldwegebaumaterial hervorragend hingekriegt. Das ist nicht allzu teuer, das hält gut. Das würde erstmal das Problem lösen. Ja. Und wenn dann irgendwann in Hunderten von Jahren dort eine Buswendeschleife entstehen kann, muss derjenige, der die Buswendeschleife baut, sich ja auch beteiligen an der Finanzierung.
Noch zwei Wortmeldungen dazu, Frau Beermann-Hessing.
Ich glaube, das schwierige Wort ist hier Sanierung, weil darunter man dann eher den grundhaften Ausbau versteht. Ja. Und wenn man das anders formulieren könnte in Instandsetzung oder so, dann ist vielleicht deutlicher, was Herr Pfeiffer möchte.
Würde ich mit Herrn Pfeiffer nochmal bilateral klären, dass wir hier entsprechenden Vorschlagstext hinbekommen. Und wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass man dafür bis zu 15.000 Euro das irgendwie sicherlich hinbekommt. Ja.
Es singt danach Dr. Wand.
Ich sehe da ein ganz anderes Problem. Das stimmt, dass es die Baufahrzeuge waren. Ja, dann ist doch ein anderer dafür zuständig, das wieder in Ordnung zu bringen. Wenn ich auf der Baustelle was kaputt gemacht habe, bin ich dafür zuständig, das wieder in Ordnung zu bringen. Da muss die Bauüberwachung doch geschlafen haben. Ganz einfach.
Guter Einwand. Herr Wand.
Also der Herr Pfeiffer hat ja eben auch ausgeführt, dass es ihm gar nicht um die Wendeschleife geht, sondern erstmal um die Sanierung. Und denn wenn ich mir den Text angucke, bräuchten wir jetzt eigentlich nur den zweiten Satz rausnehmen, dann wäre das Thema durch.
Danke für den Hinweis.
Also ja, wenn man sich jetzt an Sanierungsbedürfte, ich hatte ja erst ein anderes Wort noch, das hätte denn gar nicht gepasst, wenn man jetzt sagt, so herzustellen, wie dass man da vernünftig parken kann, dann denke ich, dass ich damit leben kann. Und von Wendeschleife, ich kenne das Thema, war hier nicht die Rede.
Alles klar, dann dreht Ihr Vorschlag nochmal die Runde und dann ist Herr Hamacher zuletzt dran.
Ich möchte tatsächlich an der Stelle noch einfach einen Hinweis geben. Das letzte Mal, das war an der Stelle, was aus dem Bürgerbudget beschlossen haben, hat uns dann am Ende 300.000 Euro gekostet. Ich möchte wirklich diesmal dafür sorgen, dass das dann genau explizit beschrieben ist und nicht wieder in 30-fache geht oder so oder 20-fache.
Klingt auch ganz vernünftig, Herr Mörsel.
Genau, da haben wir dann danach die Nummer F hier oder die Ziffer F, die in sich abgeschlossene Maßnahme, dass wir dann sagen, es ist eine Reparatur, Instandsetzung und dann ist diese Reparatur, Instandsetzung innerhalb der 15.000 Euro. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Die Nummer 26 ist dann der Wandererparkplatz am Friesenstadion. Eigentlich denke ich, eine gute Stellungnahme des Stadtforstes im Prinzip, der sich jetzt sozusagen dieses Wandererparkplatzes annimmt, ihn pflegt, unterhält, das Lichtraumprofil nochmal herstellt. Also sehr schön, dementsprechend nicht aus dem Bürgerbudget, das machen wir quasi einfach, macht der Stadtforst einfach so.
Das ist gut. Herr Fischer?
Also auch wieder nett zu lesen, dass eigentlich der FSV Union in den letzten Jahren dafür hätte verantwortlich sein müssen, das Ganze zu machen. Aber egal. Jedenfalls auch gut, dass der Stadtforst jetzt da seine Verantwortung sieht und das Ganze auch so herrichtet, dass es im Prinzip dem getan ist, was es sein soll. Also ich wehre mich vehement dagegen, dass Autos in einem Wald parken, ja, und auch irgendwie dieser Parkplatz wieder in irgendeiner Form in Größenordnung genutzt wird. Auch wenn dann möglicherweise die Stellplätze auf dem Festplatz wegfallen, geht für mich nicht einher, dass Autos da im Wald parken für irgendwelche Veranstaltungen und deswegen da in Größenordnungen da was zurückgeschnitten wird und so weiter. Aber gut, da soll die Mehrheit entscheiden.
Der Forst wird machen, was er macht. Also, ja. Und ich nehme an, dass es dann auch schon im Rahmen des Waldgesetzes...
Mal ein Hinweis von mir, also die Formulierung passt nicht so ganz, den Wandererparkplatz. Mir ging es eigentlich darum, die dort verschwindenden Parkplätze am eine Aufbauschule irgendwie zu ergänzen. Aber vielleicht findet man da einen Weg, mit der Forst das nochmal anders zu klären. Wir werden uns sowieso Gedanken machen müssen, das mal an die Stadtverordneten, wie wir dann in Zukunft, wenn die Parkplätze da rund um Stadion wegfallen, unsere Autos parken. Denn auf dem Gelände, so wie ich es mitbekommen habe, soll nicht mehr geparkt werden.
Herr Fischer?
Nochmal ein kurzer allgemeiner Hinweis. Das ist jetzt der dritte Vorschlag zum Friesenstadion. Also auch es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Stimmen. Also alle Mitglieder, selbst wenn ich die, also einer geht immer durch vom FSV oder beziehungsweise jetzt zum Friesenstadion. Jetzt habe ich aber drei Vorschläge. Also die Überlegung muss ja auch irgendwie sein, sich auf einen zu konzentrieren. Nun ist der eine sowieso raus, weil es der Stadtforst übernimmt, der andere ist in der Prüfung und das mit der Jugendarena ist durch. Ne? Also von der Überlegung, bevor man hier drei oder vier einreicht, sich dann mal insgesamt zusammenzusetzen, sich dann vielleicht auf ein oder zwei zu fokussieren, um die dann auch wirklich durchzubringen an der Stelle halt. Nur haben wir jetzt eins oder zwei ausgesondert, aber das ist dann vielleicht am Ende reicht es dann für keinen, ne? Weil alle irgendwo abstimmen.
Herr Fischer, ganz klar, hier geht es nicht um den FSV Union. Es geht, sind öffentliche Parkplätze, die wieder so hergerichtet werden sollen oder beschaffen werden sollen, dass Leute, die nicht nur den FSV Union besuchen, sondern zu Sportveranstaltungen auch der Kinder dort anwesend sind, parken können und nicht nur FSV Union Mitglieder. Das ploppt bei Ihnen, glaube ich, immer wieder auf. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht können Sie den Verein auch nicht so leihen. Aber das hat jetzt mit dem FSV Union überhaupt nichts zu tun.
Danke, Herr Pfeiffer, für die Klarstellung. Jetzt Herr Mörsel, bitte.
Mit der Nummer 27 der Erneuerung und Ausbesserung Tobuser Straße des Radwegs. Auch hier wird die Verwaltung sozusagen tätig. Auch in diesem Jahr soll dieser relativ breite Fahrradstreifen saniert bzw. ausgebessert werden. Dementsprechend muss der hier nicht zugelassen werden.
Ist immer schön, wenn die Sachen von alleine.
Ja, das freut mich auch mal, aber ganz besonders. Gerade weil wir über die Infrastrukturthemen gesprochen haben, das ist hier in dem Fall, trifft es dann auch mal zu. Dann sind wir bei der Nummer 28. Mal eine Wendung, nachdem wir auch in jedem Jahr öffentliche Toiletten durchs Bürgerbudget im Bürgerbudget vorgeschlagen werden, haben wir hier jetzt quasi eine Lösung, eventuell, dass dort der Eigentümer des Grundstücks am nordwestlichen Rand der Spreewiese dort sozusagen Aktivitäten auf dem Grundstück plant und ohnehin dort eine öffentliche Toilette errichten will. Und dieser Investitionskostenzuschuss dann in dem Fall, was es dann wäre, gerne annimmt. Dieser private Betreiber würde dann auch dauerhaft sozusagen die Kosten der ganzen Betreibung der öffentlichen Toilette übernehmen. Wie gesagt, ich denke, seitdem ich Bürgerbudget mache, hatten wir immer öffentliche Toiletten und diesmal lassen wir es irgendwie jetzt gerade schon mal zu, mit Hilfe von der Privatseite. Es freut mich sehr.
Herr Wende, Frau Hirsch.
Da ich davon ausgehe, dass mancher, der das liest, nicht genau weiß, was gemeint ist, wer ist denn der öffentliche Eigentümer oder der private Eigentümer am nordwestlichen Rand der Spreewiese oder was ist die nordwestliche?
Ich denke, jeder kennt das Grundstück. Also ich werde natürlich keine Aussagen treffen zu dem Eigentümer, aber das Grundstück ist ja bekannt. Ihr mal gewerft, was da mal war. Das soll aktiviert werden und der Eigentümer hat dort vor, eine Toilette zu errichten, unter anderem.
Ist das dieses Projekt, was irgendwann mal durch irgendwelche Ausschüsse geisterte vor 2 oder 3 Jahren, dass dort ein Café oder sowas installiert werden soll? Oder bin ich vollkommen falsch?
Das ist mir nicht bekannt, welche Dinge da durch die Ausschüsse gingen.
Ja, ich weiß nicht, welches Grundstück am nordwestlichen Rand gemeint ist und ich bin bestimmt nicht der Einzige.
Ist das Grundstück mit der Ruine drauf?
Das ist mit der Ruine drauf, mit der
also links wenn man guckt, links
von der Bodenwiese. Zugewuchert, ja.
Okay.
Also, gut, also im Prinzip gibt es ja nur ein ungenutztes Grundstück dann
gut,
im Prinzip
aber das da, ist, ne? Also da ging es vor 2 oder 3 Jahren irgendwann mal, war der Bürgermeister durch die Ausschüsse gezogen, der hat dort irgendwie ein Café oder ein Imbiss oder sowas angeboten, was alle irgendwie gut fanden und seitdem war wieder Ruhe. Gibt es da also jetzt mehr Bewegung? Also ansonsten
scheint der Fall zu sein.
Ich kann so viel sagen, dass ich mit dem Eigentümer zum Neujahrsempfang Kontakt auf dem Neujahrsempfang Kontakt hatte. Und daraus dann bei mir im Kopf das Klick gemacht hat und gesagt hat, Mensch, öffentliche Toilette am Spreeufer, wenn, dann könnte man den mit ins Boot holen. So, mehr jetzt gut, dazu nicht.
Jetzt haben wir Frau Hirsch
zu Personal.
Aber wir haben doch mal, darf ich noch einen
Satz?
Wir hatten ja mal eine Klärung gehabt, ich weiß noch nicht mehr, wie die ausgegangen ist, dass wir sozusagen keine privatwirtschaftlichen Investitionen aus dem Bürgerbudget fördern wollen. Ist das damals so entschieden worden oder ist das nicht entschieden worden?
Ist nicht entschieden worden. Wir sind, wie gesagt, immer noch da, dass private Investitionen möglich sind oder ja sowohl gewerbliche als auch rein private der Carport-Swimmingpool.
Aber ein gewisser öffentlicher Zweck muss schon da sein, oder nicht?
Nein. Macht er ja. Die Betreibung und die damit verbundenen Kosten nimmt dann dauerhaft der private Eigentümer.
Na schön. Frau Hirsch. Okay, dann Herr Fischer.
Also zum einen, ich kenne das jetzt auch nicht konkret, was da passieren soll und ob das im Zusammenhang mit dem steht, was schon mal vorgestellt wurde. Aber zumindest ist doch an der Stelle klar, wenn es jetzt im nächsten oder übernächsten Jahr nicht dazu kommen sollte oder im nächsten Jahr eigentlich schon dazu, dann fallen die 15.000 Euro für die nächsten Projekte, ja, oder ins übernächste Budget. Also das Geld ist ja an der Stelle dann nicht verloren. In den letzten Jahren haben wir immer wieder dann noch folgende Projekte aufgenommen und die wurden dann umgesetzt. Ne? Also
Sie haben vollkommen recht und tatsächlich ist es in dem Fall für mich auch kurzer ein Risikogedanke quasi gewesen. Ich habe quasi die Zusage bekommen, aber genau, es ist halt gerade nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob es dann im 25 denn tatsächlich so ist. Also die Bescheide, die wir derzeit rausschicken, sind auch so, dass sie noch die Möglichkeit hätten, bis in den März, in dem Fall dann 26, tatsächlich ohne Beantragung oder ohne formlose Beantragung die Gültigkeitsdauer erstmal haben. Also es ist theoretisch ein recht langer Zeitraum, wenn er im Winter 25 oder im Frühjahr 26 sogar noch anfangen könnte. Aber es ist ein Risiko, was ich auch ehrlicherweise auch bedacht habe. Ja, also mal schauen, wie sich entwickelt. Aber wie gesagt, das Geld ist nicht verloren.
Also de facto brauchen wir auch eine Baugenehmigung. Und davon wissen wir ja noch nichts. Ne?
Nee, davon weiß ich nichts. Aber ja. Es ist halt dadurch, dass bisher keine Aktivitäten sind, und wir alle wissen, es ist für 25, dann muss schon ein bisschen was passieren noch. Aber kann ja sein, dass das dann losgeht.
Okay.
Dann haben wir die Schließfächer für Radwandern im Domfoyer grundsätzlich zu begrüßen. Sollte auch von dem Einreicher dann, der Einreicherin dann selbst umgesetzt werden. Dann haben wir den einfachen Gehweg am Lützowring, Höhe Norma, Rudolf-Breitscheid-Straße. Hier sind in 25 Arbeiten seitens der Verwaltung vorgesehen, wobei man sagen muss, dass ohnehin die Kosten von 15.000 Euro bei weitem überstiegen werden würden. Dann haben wir die Nummer 31. Da geht es um einen Wasserspielplatz in der Kita Regenbogen. Wir hatten ja schon mal Thema Wasserspielplatz. In dem Fall haben wir es aber zugelassen. Hier, und zwar haben wir auch geschrieben, natürlich eine kleine Variante, weil es, wie gesagt, teuer ist. Aber wir in dem Fall halt nicht den Rattenschwanz mit den Kosten und mit den Trinkwasserüberprüfungen und mit alles, was hinten dranhängt, was dann auch teuer ist und was sozusagen auch mal die Bauchschmerzen für unsere Kollegen bereitet. Mit dieser Wartung und Beprobung und so weiter, weil die ja beim Betreiber nämlich liegen. Wenn es hier um den reinen Bau geht, kann man den sozusagen hier für diese Einrichtung zulassen.
Durchgerungen, ja.
Also ja, auch so begrüßenswert und wünschenswert das Ganze ist. Also wir reden ja darüber, dass es ich glaube, die AWO, ist glaube ich AWO, ne? Kita Regenbogen. Wir sind aber Eigentümer als Stadt. Ja, also dementsprechend letztendlich, wenn der Betreiber die AWO über ihre Betriebskostenabrechnung, stellt sie uns das in Rechnung. Also auch da entstehen Folgekosten über viele, viele Jahre. Also wenn wir darüber sprechen, müssen wir ehrlich darüber reden. Ja, also darum geht es mir nur an der Stelle. Ne? Also hier ist das natürlich schön umschifft an der Stelle, aber die Folgekosten kommen auch auf uns zu und deswegen ist das so schwer grenzwertig dann in der Auslegung mit dem Bürgerbudget an der Stelle, obwohl die Idee natürlich gut ist.
Man könnte ja reinschreiben, die Kosten für die regelmäßige Wartung und Beprobung liegen beim Betreiber, der diese wiederum von der Stadt Fürstenwalde selbst bekommt.
Ja. Die Nummer 32 sind Spielgeräte für Kleinkinder. Hier ist der Bereich, wo der Vorschlag an sich drinstehen sollte, leer. Ich habe Kontakt mit der Einreicherin gehabt. Hier ging es tatsächlich erstmal darum, also sie nimmt wahr, es gibt wenig Spielgeräte für Kleinkinder. Sie möchte auch gar nichts weiter im Prinzip dazu noch ausführen. Der Standort am Ende kann dann besprochen werden, wenn es in die Umsetzung gehen kann, wenn es gewinnen sollte.
Sind das so diese kleinen Pferdchen auf den Spiralen und solche Sachen?
Okay. Genau, alles, was irgendwie gibt, auch kleine Rutschen, die sozusagen leicht zu erklimmen sind. Also alles in diese Richtung. Aber genau, das war jetzt auch Ansinnen der Einreicherin, erstmal gewinnen lassen und wo es dann aufgestellt werden soll, kann man immer noch entscheiden.
Gut.
Dann haben wir die Nummer 33, ein Trinkwasserbrunnen. Auch wieder eine Sache, die schon öfter im Bürgerbudget eingereicht worden ist. Und auch hier können wir sagen, dass wir verwaltungsseitig diesen jetzt auch in die Umsetzung bringen. Der Standort soll hier neben dem Brunnen den Kinder unter dem Regenschirm sein. Dementsprechend musste nicht zugelassen werden. Ich habe mit dem Einreicher, sicherlich auch vielen bekannt, noch nicht keinen Kontakt aufnehmen können, weil natürlich man hätte sagen können, haben Sie denn noch einen zweiten Wunschstandort? Da hätte man ja sagen können, wir machen es jetzt hier, aber wenn Sie einen Trinkwasserbrunnen haben wollen, vielleicht wäre noch einer woanders möglich, oder ist es Ihr Ansinnen, oder war es Ihr Ansinnen, wirklich nur den Marktplatz zu bespielen? Also, wenn Sie mir hier vielleicht nochmal Prokura geben, und er sagt, ja, dann machen wir doch noch eine Eisenbahnstraße meinetwegen oder irgendwo anders, dann würde ich hier auch noch so weit gehen und sagen, den könnte man auch nochmal sozusagen aufmachen.
So, jetzt Frau Beermann und Rainer Zink waren fast zeitgleich. Ich würde der Dame den Vortritt lassen.
Also ich danke, dass ein Trinkwasserbrunnen jetzt bald aufgebaut wird. Bin gespannt, wie das in der Stadt funktioniert. Mein Vorschlag wäre Richtung Bahnhof, wäre das auch zu überlegen. Also ich habe heute wieder auf dem Bahnsteig gestanden und es fielen Züge aus und man steht da manchmal länger als geplant und einem lieb ist. Und Bahnhofsumfeld könnte ich mir nochmal als sehr sinnvoll vorstellen, weil gerade so bei der Hitze ist es dann manchmal auch nicht so richtig schön.
Bitte.
Also ich würde den Vorschlag von Herrn Mordel auch vernünftig finden, weil überall in ganz Europa versuchen ja Städte, ihre Bürger vor der Hitze zu schützen. Und wenn wir dann Trinkwasserbrunnen haben an verschiedenen Stellen, wäre das schon vernünftig. Bahnhof zum Beispiel, ja, alles in Ordnung, keine Frage.
Finde ich eine gute Sache. Ich würde sagen, Herr Mörsel, das nehmen Sie mal so mit und sprechen nochmal mit Herrn Lüder. Ja?
Dankeschön. Die Nummer 34, die Renovierung des Vereinsheims am Trebuser Sportplatz. Grundsätzlich möglich, wie immer, sollte durch den Einreicher umgesetzt werden. Herr Felenski als Einreicher steht ja hier auch zur Verfügung.
Ganz kurz, genau, wir wollen ja sowieso den Sportplatz, der steht jetzt seit einer Weile leer, die Kickers sind ja seit einer Weile aufgelöst. Und als Ortsbeirat wollen wir diesen Sportplatz ertüchtigen und da eben Bolzplatz, Volleyballplatz und solche Schichten mit dort einrichten. Und gleichzeitig auch dieses Vereinsheim wieder herrichten. Das ist in einem ziemlich bedauernswerten Zustand. Wir hatten mal geguckt, wir müssten auf jeden Fall die Veranda wieder herrichten, das Dach wieder einigermaßen flott machen. Und denken, dass wir das dann für den Ort oder für die örtliche Gemeinschaft zur Verfügung stellen können an der Stelle, um sich zu treffen, um sich zu beraten, um Rentner-Kaffeesachen zu veranstalten oder andere Begegnungen, Skatabende und so eine Geschichten. Genau. Wenn es Fragen gibt, gerne.
Wir freuen uns über jeden Vorschlag aus den Ortsteilen. Ja. Danke.
Dann haben wir die Nummer 35, die Bücherzelle in Molkenberg. Da haben wir auch die Einreicherin hier. Da wurden in dem Antrag wurde auch dezidiert sozusagen aufgelistet, welche Kosten dort entstehen. Ich habe hier mal auch aufgeschrieben, dass eine professionelle Aufbereitung zumindest von der äußeren Hülle empfohlen ist und diese Firma, die das macht, ein Fundament mitbringt und aufstellen kann mit Hilfe der notwendigen Technik und der Innenausbau, den vielleicht in Eigenleistung erfolgen sollte. Genau.
Mein Name ist Nicole Weber aus dem Ortsteil Molkenberg. Ich bin mit der Aufzeichnung einverstanden und ich bin dazu im Kontakt mit unserer Vorsitzenden des Ortsbeirates und wir haben schon verschiedene Firmen angeschrieben, um Angebote einzuholen für die Lackierung, für das Fundament, auch für einen Innenausbau beim Tischler. Dazu bin ich auch mit wer hat nochmal die Bücherzellen mitfinanziert? Notar. Genau, bin ich auch mit dem Rotary-Club in Verbindung.
Also Ansprechpartner Gordon Starken, der genau. Weiß ganz genau. Mhm. Ne?
Genau. Und von daher, wir haben es genau durchgerechnet und ich bin jetzt auch mit der Telekom schon in der Verhandlung. Die schließen gerade keine Kaufverträge ab, aber wir sind auf der Warteliste und haben einen Preis, mit dem wir kalkulieren können. Von daher denken wir, dass wir mit dem Budget gut hinkommen. So.
Sehr schön.
Sehr schön.
Guter Vorschlag. Danke.
Und dann haben wir die 36, die ordentlichen Zigarettenausdrücker. Da wird davon, da soll sozusagen diese Zigarettenausdrücker, die sollen an den bestehenden Papierkörben, Mülleimern angebracht werden, sollen die Form die aufgehaltene Hand des Bürgermeisters haben und sollen im 3D-Druckverfahren hergestellt werden. Und da liegt eigentlich auch der Knackpunkt im Prinzip, warum wir diesen Vorschlag nicht zulassen können, weil es im Prinzip da kein Filament wohl gibt, was diese Temperaturen, die Gluttemperatur von Zigaretten, die bis zu 56 Grad betragen, im Prinzip aushält und dann, wie auch immer im öffentlichen Raum, speziell im öffentlichen Raum sowieso, denn dafür geeignet wäre. Genau. Die Nummer 37 ist dann die Pflegestelle für die Igel in Not. Das ist dann der Vorschlag von der Frau Riesch, wo es dann tatsächlich darum geht, Dinge zu beschaffen, die für diese Aufgabe Igelpflegestation im eigentlichen Sinne.
Ja, Frau Riesch, legen Sie los. Ich finde das ganz interessant, dass der Igel ja auch das dieses Jahr ganz besonders im Fokus steht und da passt das natürlich super rein. Bitte.
Ja, hallo, mein Name ist Mebel Riesch, ich bin auch mit der Aufnahme. Also, einverstanden, danke schön. Wortfindung schon. Ja, wie ihr sagt, also die Igel, die liegen mir total am Herzen und ich habe vor 9 Jahren ein trauriges Erlebnis gehabt, in dem Hortkinder einen Igel als Fußball genutzt haben. Den Igel habe ich versucht, 3 Wochen zu retten und es ist mir nicht gelungen, der ist gestorben und ja. Und somit ist dann mein Projekt ehrenamtlich gestartet. Mir liegt es total am Herzen, auch die Kinder aus den Grundschulen heranzuführen, wieder mehr wacher zu machen von diesen für die Natur, für die Umgebung, für die Tiere. Und somit gehe ich auch in den Grundschulen und mache ehrenamtlich da Sachkundeunterricht und bringe dann auch einen Igel mit, damit sie die auch anfassen können, natürlich entwurmt, also ohne Flöhe. Ne? Und das kommt ziemlich gut an. Letztes Jahr habe ich schon 6 Klassen gehabt an 5 Schulen in der Umgebung, bis Bad Saro, Spreenhagen und Fürstenwalde. Also ja, und mir liegen die kleinen Stacheltiere eben halt am Herzen. Ich lasse mich auch regelmäßig fortbilden. Ich arbeite also mit Frau Hartung in Neuzelle, in der Igelstation direkt zusammen. Von der lerne ich sehr viel und bilde mich fort. Ja.
Vielen Dank, Frau Riesch. Gibt es auch von Seiten des Ausschusses dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Ich danke Ihnen sehr.
Die Nummer 38, dort werden sich zusätzliche Fahrradständer vor dem Polemann-Sportforum gewünscht. Ganz grundsätzlich möglich. Dieses Angebot, was hier eingeholt wurde, widerspricht so ein bisschen dem Bild, weil es da um verzinkte und Edelstahl-Varianten geht, aber grundsätzlich verzinkte wären hier möglich für 12 Stück für 1.500 Euro einzubauen. Dann haben wir den ein Nachbarschaftstreff in der Reifenwerksiedlung. Da geht es im Prinzip um den Mietzuschuss. Auch grundsätzlich im Bürgerbudget möglich und kann zur Abstimmung zugelassen werden. Der Einreicher wäre auch vor Ort. Dann das Erntefest 2025 für Fürstenwalde. Ich denke, das hatten wir auch jetzt in den letzten Jahren immer wieder dabei. Weil wir von dem begünstigsten Prinzip hier ausgehen und das, die Einreicher hier wechseln, steht hier auch der Zulassung nichts im Weg.
Also hatten wir nicht die Kosten fürs Erntefest mit in den im städtischen Haushalt mit drinne? Ich meine, da hatten wir das jetzt für die Feste so aufgeteilt, dass da auch Geld für das Erntefest mit eingestellt worden war.
Wir sind jetzt bei 40, ne? Ja, okay. Frau Krüger, bitte.
Ja, so war mal der Plan, dass wir das Stadtfest und den Weihnachtsmarkt und auch das Erntefest unter einem Kostenrahmen halten und dass das eben hier rausfällt. Aber da wir uns ja in der Zwischenzeit für 5 Jahre einen Veranstalter gebucht haben, der uns ja jetzt auch den Weihnachtsmarkt organisiert, ist das, glaube ich, wieder rausgefallen. Also der Herr Arzig wird uns sicherlich auch nicht auch noch das Erntefest finanzieren. Ansonsten gebe ich Frau Wehrmann recht, also wir waren schon mal so weit, dass wir diesen Vorschlag immer mit dabei haben, denn an dem Erntefest findet ja auch die Abstimmung zum Bürgerbudget fest, was ja im Interesse von allen Fürstenwaldern liegt. Danke.
Bitte, Frau Hirsch.
Also 3 Jahre müssen vergehen, um das wieder was neu eingereicht werden darf. Jetzt ist der Einreicher ein anderer, darum wird jetzt dieser Vorschlag wieder zugelassen. Aber wenn das Tierheim oder irgendjemand anderes jetzt kommt und ein anderer Name da steht, dann dürfen die auch nächstes Jahr, also nur für die nächsten Jahre und für die Leute vom Tierheim oder die dürfen dann im nächsten Jahr dann auch wieder einen neuen Antrag stellen.
So verstehe ich das, ja.
Okay, gut.
Frau Beermann.
Also kurze Zwischenbemerkung. Wir merken, glaube ich, jetzt, also ich auch neu in diesem Ausschuss, dass hier so ein paar Unklarheiten oder Ungereimtheiten drin sind. Ich glaube, wir sollten uns für den Herbst mal vornehmen, die Satzung uns noch mal genauer anzugucken.
Gerne.
Haben wir traditionell eigentlich immer drin. Wir haben auch letztes Jahr was ergänzt, meine ich. Was die Werbung für die Antragsteller Einreichenden betrifft, da haben wir uns ja auch explizit sogar ein bisschen drüber gekabbelt, ob jetzt da draußen, hier drin und wer daneben stehen darf und ob man Bürger gezielt ansprechen kann und so weiter, kommt. Ja, denke ich, werden wir im Blick behalten.
Dankeschön. Der letzte Vorschlag, die Nummer 41, ist die Aufstellung eines Wegweisers auf dem Marktplatz. Grundsätzlich möglich, allerdings muss man hier auf dem Marktplatz natürlich schauen, sicherlich hier vor dem Rathaus, aber welche Fläche dann genau, weil auch hier ziemlich viele Medien und so weiter langlaufen. Aber grundsätzlich zulässig.
Dieses historische Foto, ist das...
Das ist offensichtlich der... Das, die Anlehnung, wie es dann aussehen soll, genau.
Okay.
Da gibt es im Prinzip schon ein Muster hier im Brauereikeller beziehungsweise hier unten in den Treppenflur. Genau, vielen herzlichen Dank. Ich nehme mit, dass wir an sich keinen Vorschlag haben, der so weit nochmal nachgeprüft oder nachgeschärft werden muss, dass wir uns nochmal wiedersehen müssen, oder?
Herr Wende.
Ich hätte dazu eine grundsätzliche Frage. Meines Erachtens muss man sich nicht wiedersehen, aber ich kann mich erinnern, ich habe vor
zwei, drei Jahren mal hier in so einer Runde gesessen, ich glaube in Vertretung von Herrn Sachse. Da waren Änderungen verabredet oder Fragen in der Ausschussrunde verabredet worden. Das gab es dann zwar nie eine Rückmeldung an den Ausschuss, und wenn man dann hier sozusagen zur Abstimmung stand, stand man vor denselben Fragezeichen wieder. Deshalb wäre einfach meine Frage, wie gesichert wird, dass das, was hier jetzt gerade als Prüfvorschlag ist, in irgendeiner Form nochmal als Information Sachstand vor der Abstimmung an die Stadtverordneten gehen könnte. Also entweder eine Mail oder irgendwas, wo man sagt, das und das sind die Prüfaufträge gewesen, das und das ist jetzt das Ergebnis. Irgendwie so. Das wäre, fände ich ganz gut. Und das Zweite, worum ich herzlichst bitten würde, vielleicht findet sich ja jemand, also es soll ja jemand in der Verwaltung demnächst damit beschäftigt werden, in einfacher Sprache alles auszudrücken. Das will ich jetzt noch gar nicht thematisieren hierfür, aber vielleicht findet sich noch der ein oder andere Orthographiebegabte. Ich finde es so, also es kann ja sein, dass das alles die Texte sind, die so eingebracht worden sind. Es ist aber auch, also es war peinlich für die Leute, aber vielleicht auch für uns trotzdem blöd, sowas immer wieder auszuhängen, und mich regt das regelmäßig auf, wenn ich ja einmal im Jahr zu den Abstimmungen komme und eigentlich in mir sich nur der rote Stift zückt und ich gerne die Rechtschreibfehler korrigieren würde. Ich glaube, es wäre für uns gut, wenn die von der Stadt ausgehängten Zettel dann orthografisch korrekt sind, auch wenn wir da möglicherweise in die Vorlage der Menschen einweisen. Falls Sie da Unterstützung brauchen, setze ich mich auch gerne mal eine halbe Stunde daran.
Das Thema hatten wir tatsächlich schon mal, genau.
Wenn ich kurz was sagen darf, ich vermute, der Einwand hinsichtlich des weiteren Treffens bezieht sich auf den Finanzausschusstermin am 7. August. Also wenn wir so verfahren können, wie von Herrn Wende vorgeschlagen, dass wir Vorschläge, die wir jetzt hier explizit mit einem Frage-Ausrufezeichen versehen haben, dass die nochmal erläutert werden in einer E-Mail oder ähnliches, dann können wir auch mit der Streichung des Termins am 7. August leben. Ja.
Ich denke auch, dass wir hier tatsächlich, wie gesagt, nicht so tiefgehende offene Fragen haben. Natürlich sind wir da bemüht, das schnellstmöglich sowieso abzuarbeiten. Die Urlaubszeit beginnt und das kriegen Sie auf jeden Fall zugesandt dann nochmal.
Dann würde ich das auch gleich zur Abstimmung stellen. Wenn nicht jetzt hier energischer Widerspruch auftaucht, würde ich jetzt beschließen wollen, dass wir abweichen vom beschlossenen Sitzungskalender die Finanzausschusssitzung am 7. August wegfallen lassen. Gibt es dazu Meinungen? Ich sehe das nicht der Fall, da will ich aber auch formell darüber abstimmen lassen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich ums Kartenzeichen. Das ist einstimmig, ich danke Ihnen. Ja, dann
einen kurzen
Herrn Hamacher mit einer Zwischenbemerkung.
Na, tatsächlich haben wir eigentlich noch eine Frage offen gehabt.
Ja, bitte.
Von Herrn Sanni. In Richtung, warum wir dieses Jahr so wenige Vorschläge haben. Als zweites würde ich dann noch ganz gerne was ganz Allgemeines zu der einen oder anderen Diskussion zu den verschiedenen Vorschlägen sagen.
Bitte.
Also grundsätzlich war die Idee am Anfang des Bürgerbudgets, tatsächlich bürgerfrei darüber entscheiden zu lassen, was mit diesem Geld passieren soll. Deswegen hat mich heute die ein oder andere Diskussion immer, ob das jetzt ein privater oder ein öffentlicher Träger ist, ob allen zugänglich ist, spricht dem an der Stelle einfach etwas entgegen. Und ich glaube auch, sollten wir in die Situation kommen, dass wir hier jedes Jahr drei Pools und fünf Riesenbildschirme an Privatpersonen in ihre Wohnzimmer geben, ich glaube, dann hat sich auch das Bürgerbudget an der Stelle einfach für sich erledigt im Grunde genommen. Weil wenn die Institutionen, also Vereine, engagierte Bürger der Stadt nicht mehr schaffen, so viele Leute für sich zu überzeugen, damit gute Vorschläge gewählt werden, dann brauchen wir an der Stelle auch das Bürgerbudget nicht mehr. Und so wie das auf der einen Seite tatsächlich natürlich grunddemokratische Sache ist, ist natürlich, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Vorschläge zurückgehen. Das wäre jetzt über die letzten Jahre auch immer Akteure haben, die immer wieder den Zuschlag bekommen, weil sie einfach eine Größenordnung haben,
wo kleine Vorschläge, die vielleicht genauso wertvoll sind mit 1.000 Euro, einfach an der Stelle nicht zum Zuge kommen. Also ist vollkommen klar, wenn ein Verein als Beispiel was beantragt, was die unbedingt brauchen, die kostet 15.000 Euro und alle Mitglieder rennen los, haben die natürlich eine ganz andere Aktivierungsmöglichkeit als vielleicht ein paar Jugendliche, die eine schöne Idee haben an der Stelle. Da ist die Frage, wie wir vielleicht dann tatsächlich als Stadtverordnetenversammlung das hinbekommen, auch diese Vorschlagsträger, die im Grunde genommen keine Community hinter sich haben, eine Möglichkeit geben, sich besser zu präsentieren.
Ja, ich habe es verstanden. Es ist eine interessante Sache, insbesondere auch, ich meine, es ist natürlich so, das Bürgerbudget führen wir jetzt ja schon etliche Jahre durch und es ist auch tatsächlich den meisten Fürstenwalde bekannt, dass es sowas gibt. Das heißt, meiner Ansicht nach ist, wenn das bekannt ist, insbesondere den Vereinen ist bekannt, die wissen das, mir scheint es vielleicht auch ein bisschen so eine Art Erschöpfung an Ideen zu sein, die hier eine Rolle spielen. Zum einen, andererseits ist es natürlich auch empfehlenswert, die Öffentlichkeitsarbeit vielleicht noch mal wieder ein bisschen zu verschärfen, gerade auch im Sinne der bei der eigentlichen Abstimmung noch mal darauf hinzuweisen, weil alle, die zum Erntefest gehen, werden auch mit dem Thema Bürgerbudget konfrontiert und können dann auch daraus Anregungen für sich selber ziehen, eventuell dann beim nächsten Mal auch was einzureichen. Also ich denke mal da, wenn man das nochmal schön präsentiert an der Stelle, wären wir, glaube ich, schon mal auf dem wichtigen Weg. Und dann eine Erinnerung auf der Webseite, ja, vielleicht auch mal in so einem Märkischen Sonntag oder Ähnliches, bringt dann schon ein bisschen was. Herr Fischer. Gut. Ja, wir können das dann würde ich es sagen, wir machen das Ganze, dann vertiefen wir. Kai Hamacher hat ja zu Recht gesagt, Anregung, und Herr Sonne hat ja nun auch was gesagt, machen wir dann bei anderer Gelegenheit. Dann komme ich.